Weil ich habe angefangen, wo ich ein Pale Ale Rezept hatte. Das habe ich entwickelt und da sehr viel Energie reingesteckt und mich wirklich nur auf dieses eine Bier fokussiert und habe dann gesagt, an dem Punkt, wo das Pale Ale Rezept gut genug ist, ich habe ständig Verkostungen mit allen möglichen Leuten gemacht dazu und Feedbackbögen. Und als es dann gut genug war, habe ich meinen Job gekündigt und dann einfach geschaut, dann erst eine Location gesucht. Also für mich war die Entscheidung klar, das Bier stimmt oder ist gut genug und damit kann ich jetzt irgendwie weitermachen. Dann habe ich zum Glück ja einen sehr, sehr talentierten Braumeister auch sehr schnell gefunden, der noch viel besseres Bier macht als ich.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Das war Timo Tönnissen, Gründer und Inhaber von Straßenbräu. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 113. Folge.
113 Folgen. Wirklich?
Ja.
Verrückt.
So steht es im Buch der Fliesen.
So steht es geschrieben. Timo Tönnissen sagt: Bier ist Handwerk, keine Show. Dieser Podcast ist eine Show und zwar für alle Bierlover da draußen, die mehr wollen als Bier trinken. Wenn du Entdeckerin von neuen Genüssen, Aromen und Bierlocations bist, eintauchen möchtest in die Bier-Community und hinter die Fassaden der Bierwelt blicken möchtest, dann ist das hier dein Podcast.
Und das haben wir in dieser Folge mit euch vor. Wir haben wieder Jens Spiegel mit seinem Bierspiegel. Der stellt gleich zwei brandneue Biere vor, die er für euch getestet hat. Hat auch ein paar Termintipps am Start. Und zum Ende der Folge präsentieren wir dann eine ganze Menge handverlesener Termine für Bierlover in, ja, ich sag mal, ganz Deutschland, ne? Und ja, das Interview dieser Folge findet statt mit Timo Tönnissen von Straßenbräu aus Berlin. Und mit dem haben wir uns im Keller der Bar Malto in Hamburg getroffen und uns ein bisschen erzählen lassen, was er mit dieser Bar jetzt in Zukunft vorhat. Und ja, er hat am Anfang mal überlegt, Durian, das ist die Stinkfrucht aus Thailand, Durian-Schnaps zu machen. Hat er aber glücklicherweise nicht gemacht, sondern sich entschieden, lieber Bier zu brauen.
Brauen, gutes Stichwort. Stefan, du hast auch wieder gebraut, oder?
Ich habe mal wieder Bier gebraut, genau. Damit ich mich immer noch Heimbrauer nennen darf, versuche ich ja mindestens einmal im Jahr zu brauen. Das ist dieses Jahr tatsächlich schon das zweite Mal gewesen. Es ist ein Red IPA im Prinzip. Es ist für die Nerds da draußen, es ist die Schüttung vom Red Ale Gewinnerbier von Störtebeker. Ich weiß gar nicht, wann das war, vor 3 Jahren, 4 Jahren. Und ich habe es aber mit Eldorado und mit Citra gestopft und es ist ein bisschen stark geraten. Es ist irgendwas 7,4% oder so. Mal schauen, es ist jetzt gerade in der Nachgärung.
Das passt ja eigentlich ganz prima, dass wir darüber reden, denn heute ist ja der Tag des deutschen Bieres. Wir nehmen auf am Mittwoch, 23. April. Es ist 20.49 Uhr Ortszeit hier in Hamburg.
Und ich habe quasi nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Also insofern, ne?
Daniel König hat heute auf Instagram eine Überarbeitung des Reinheitsgebots gefordert. Fand ich sehr spannend, weil er auch fragte, wie seht ihr das? Und ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen ähnlich, denn ich hatte zuvor bei Getränke News ein Interview gelesen mit einem Dr. Uwe Lebock, der ist Markenforscher beziehungsweise Marktforscher und Markenberater. Mhm. Ich kannte den vorher auch nicht, aber der kennt sich, also er kannte eine Menge Biermarken auch, heißt, der ist da wohl öfter mal unterwegs in dieser Branche. Und der sagte, dass das Reinheitsgebot für viele Menschen und vor allem auch für jüngere Zielgruppen eigentlich vor allem eines bedeutet: natürlich Zutaten, keine Chemie. Das ist das, was die eigentlich damit verbinden, wenn sie denn überhaupt noch was damit verbinden. Denn dass jemand damit was verbindet, das sinkt tatsächlich auch immer mehr. Mhm. Und das Wissen, was das überhaupt ist, das ist tatsächlich recht klein. Und wenn man sie fragen würde, würden sie sagen, ja klar, keine Chemie, eben natürliche Zutaten. Und das heißt Hopfen, aber vielleicht auch eben Kräuter und andere Zutaten. Das würde jetzt eigentlich niemanden stören. Und ich finde gerade im Zuge dessen, dass die Bierkultur sich wandelt und man Bier, glaube ich, auch gerade für diese Zielgruppe ein bisschen neu denken muss und vielleicht auch die ein oder andere Innovation reinbringen könnte, was ja jetzt zum Beispiel in den Niederlanden mit Lowlander oder so, die viel mit Botanicals arbeiten, geschieht, wäre das eine gute Sache, damit auch der deutsche Biermarkt eine Chance hat, innovationsfähig und zukunftsfähig zu bleiben.
Hat er ja sowieso, wenn es nicht gerade in Bayern ist, ne? aber...
Na, es ist ja ein extra Step. Also wenn sowieso jeder glaubt, er kriegt eine Ausnahmegenehmigung, ich muss nur jedes Mal dieses Dokument ausfüllen, warum müssen wir denn jedes Mal dieses Dokument ausfüllen?
Das stimmt, ja. Ja, das ist richtig. Also, ja, ich find's ja... Ich meine, es ist eigentlich, ist natürlich immer eine komische Diskussion, aber ich finde, es ist eigentlich ein quatschiges Gebot, weil es ja irgendwie einfach jahrhundertelang vergessen war und da 1918 irgendwie eingeführt wurde, weil irgendwelche Bayern gesagt haben, sie, wenn das nicht unterschrieben wird oder mit reinkommt, dann wollen sie nicht zum Deutschen Reich gehören. Und es ist ja nur ein Marketing-Tool und kann ja trotzdem all möglicher Chemiekrams benutzt werden. Also siehe irgendwie zur Klärung irgendwelche Sachen. Mhm. Insofern finde ich, das ist eine komische Diskussion. Ich finde eigentlich, dass es weg müsste.
Ganz weg?
Ja, ganz weg.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber eine Überarbeitung, also eine Öffnung den neuen Trinkkulturen gegenüber oder neuen Werten, die damit ja auch vermittelt werden, fände ich schon sehr gut. Also wenn man es zeitgemäßer machen würde. Weil wenn es ein Marketing-Tool ist, ist es ja an sich jetzt nicht schlecht, auch im Wettbewerb, aber dieses Marketing-Tool hemmt uns im internationalen Wettbewerb vielleicht zukünftig.
Ja, es ist aber auch ein quatschiges Marketing-Tool, weil es ja eh nach dem vorläufigen deutschen Biergesetz von 1993 gebraut wird, irgendwie so. Und das bedeutet, dass man eben halt, wie gesagt, auch mit irgendwie Plastik klären kann und so weiter.
Genau, und deshalb wäre eine Überarbeitung schön.
Ja.
Was sagt ihr denn da draußen? Das waren Gedanken, die uns heute durch den Kopf gingen am Tag des deutschen Bieres, ausgelöst durch Daniel Königs Post auf Instagram. Schreibt doch mal eure Meinung. Wir sammeln sie und dann lesen wir bzw. geben wir da nochmal in medias res in der nächsten Folge. Und ich glaube, jetzt brauchen wir gleich eine Abkühlung. Ne? Das heißt, wir würden uns jetzt gleich erstmal unser Bier einschenken, das wir testen möchten und würden in der Zeit vielleicht Jens Bierspiegel laufen lassen, also Jens Spiegel das Wort überlassen, der ja für diese Folge wirklich sehr fleißig war oder er konnte sich einfach nicht entscheiden. Wir wissen es nicht.
Wir hören auf jeden Fall mal rein.
Ja.
Spieglein, Spieglein an der Wand, dran.
Jens Bierspiegel.
Moin und willkommen zu Jens Bierspiegel, der April-Ausgabe. Diesmal aus Hessen. Ich bin bei meinen Eltern und sitze hier im Garten und habe diesmal einen Maibock dabei. Ich habe länger überlegt, was ich mir für einen nehmen könnte und habe mich dann für einen traditionsreichen entschieden, nämlich den Hofbräuhaus Maibock. Ich sitze hier im Garten hinterm Haus, alles ist schön grün, so ein leichter Hang, wo ganz, ganz viele Blumen, so Bodendecker sind, die schon blühen und es ist ziemlich cool und ich finde, das Bier passt hier richtig gut rein. Wirklich ein toller Ort, um so ein Bier zu trinken und es ist das erste Mal auch kein IPA, habe ich gemerkt, sondern es ist dann gleich ein Starkbier. Es ist ein bisschen dunkler Bernstein, vielleicht braun, hellbraun, würde ich sagen. Es riecht karamellig, vielleicht ein bisschen brotig. Hopfen rieche ich keinen. Es riecht süß auf jeden Fall. Und ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, auf jeden Fall süß. Schmeckt nach Honig. Es ist rund in sich. Es ist stark, das merkt man, aber jetzt nicht so irgendwie total spürbar. Und dann gut eingebettet, würde ich sagen. Es hat einen ganz, ganz leichten Hopfen-Bitterkick, der aber ziemlich gut mit der Süße harmoniert, würde ich sagen. Also lässt sich richtig gut trinken, ist ziemlich gefährlich. Mag ich sehr, gerade auch an so einem schönen Ort. Ich glaube, der Ort würde sich noch toppen lassen, indem man dem Maibock-Anstich bei Blockbräu beiwohnt, am 1. Mai, oben auf der Hafenterrasse. Kann ich jedem empfehlen. Ich versuche dieses Jahr auch da zu sein. Das wäre vielleicht noch eine tolle Gelegenheit, um noch einen schöneren Maibock zu trinken. Vermutlich vielleicht auch ein bisschen hopfiger. Aber jetzt in der Hofbräuhaus Maibock schmeckt tatsächlich überraschend gut, muss ich sagen. Und ja, läutet für mich so ein bisschen den Frühling ein. Aber das war noch nicht alles. Zurück in Hamburg hat dann der Bierjäger eine erfolgreiche Jagd hinter sich gebracht. Und so wird es dann in diesem Monat wohl ein Double Feature. Und es geht weiter mit einem IPA, um genau zu sein, mit einem Double IPA. Das ist ein ganz frisches Bier. Es ist abgefüllt am 15.04. Ich selbst war über die Osterfeiertage, wie ich ja schon erzählt habe, in Hessen. Dementsprechend hatte ich eigentlich gar keine Möglichkeit, schnell dran zu kommen. Jetzt ist heute der 22. und ich habe es mir besorgt. Vielen Dank, Henning, dass das so spontan möglich war. Und damit weiß man vielleicht auch jetzt schon, was es für ein Bier ist. Es ist eine Collab von den Wittdorfern aus Neumünster gemeinsam mit Heinz. Und es ist Hauntsology Against All, ein Double IPA. Ja, auf das ich mich schon sehr freue. Ich kenne die Vorgängerbiere. Heinz ist ja bekannt dafür, dass er ganz, ganz spannende Farmhouse-Ales und andere wilde Kreationen hat. Und die Wittdorfer sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie ziemlich geile Biere machen. Also ist das eine sehr stimmige Kollaboration, würde ich sagen. Und ich gehe von aus, dass ich jetzt hier ein sehr cremiges, spannendes, hopfiges Double IPA in der Dose haben werde. Die Dose selbst ist irgendwie in der KI entstanden, habe ich gehört. Und ja, sieht witzig aus auf jeden Fall. Eine coole Idee. Die Ontologie beschäftigt sich übrigens mit dem Sein. Also das ist ein Teil der Philosophie. Und ich glaube, die Hauntsology beschäftigt sich mit dem Sein des Bieres und auch darüber hinaus Hopfen in andere Sphären zu bringen oder so. Gelingt oft mal, jedenfalls. Ich glaube, bevor ich jetzt hier komplett ins Schwafeln komme, mache ich einfach mal die Dose auf. Riecht schon mal fantastisch. Und ja, es ist super, super cremig. Henning hat erzählt, es gibt nicht so viel, weil einfach nicht so viel rausgekommen ist. Und das sieht man dem Bier auch an, dass es unheimlich dickflüssig ist. Hat doch 8%. Und es riecht super. Es riecht mega fruchtig. Man riecht Ananas auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch Zitrone, wie immer. Ich rieche jetzt nicht so waldige Sachen. Ich bin mal gespannt. Ich probiere mal. Ja, hier wird es aber schön bitter. Ananas, ich bild mir ein bisschen Erdbeer ein. Oh, auf der Zunge. Auf jeden Fall schöne grasige und harzige Noten. Ein richtig gelungenes Bier. Ja, also wirklich krass viel Ananas-Geschmack, muss ich sagen. Finde ich sehr gut, mag ich eh. Und also mega Ding. Komet, Strata, Eldorado und Cascade sind übrigens die Hopfen, wobei Strata, glaube ich, hier der Hopfen ist, der am meisten genutzt wurde. Was vielleicht auch die Erdbeere erklären könnte. Die Dose könnt ihr kaufen bei Beyond Beer, einem Braustädtchen am Fischmarkt, natürlich direkt auch bei den Wittdorfern. Die feiern übrigens auf der Bierköste auch wieder mit, das ist Ende Mai, eine Veranstaltung, die ich euch ans Herz legen möchte. Da werde ich auch sein in Neumünster, 2 Tage geht das, glaube ich. Und vielleicht ist sogar noch ein bisschen was von der Hauntsology übrig, dann kann man da bestimmt auch was von trinken. Aber wie gesagt, es gibt nicht viel, also solltet ihr euch beeilen mit diesem Bier. Vielleicht gibt es im Sommer, am 19.07. ist nämlich das Brauereifest dann auch in Neumünster, schon wieder eine neue Collab und ein neues Hornsbier. Das wäre ja ein Traum. Ich begnüge mich jetzt erstmal hier mit meinem Against All, gegen alles, gegen rechts, gegen, weiß ich nicht, das Patriarchat und überhaupt und gegen Verdummung, gegen Against All. Prost. Und bis nächsten Monat natürlich.
Ja, und sehr schön. Vielen Dank, lieber Jens. Und bei der Bierköste in Neumünster sind wir ja auch da am 31.05.
Jawohl.
Mit dem Hopcast.
Genau. Und da sehen wir uns doch wohl alle, oder?
Da sehen wir uns alle. Und der Jens ist ja auch da. Das ist doch ganz toll. Genau, hat er das Brauereifest schon mal angeteasert?
Hat er auch. Und vergessen wir nicht, wir selbst können Jens auch erleben, und zwar am 29. April als Quizmaster bei Beer and Brain im Galopper.
Jawohl, sehr gut.
Ja. Wir haben noch Bier im Glas hier.
Wir haben Bier im Glas.
Wir haben es fast ausgetrunken, weil er hat so plastische Zähnchen, dass wir derweil ein ganzes Bier fast getrunken haben. Nein, es ist noch einiges da, und es ist ein Bier von Meisel and Friends. Vielen Dank, Sie haben uns das zur Verfügung gestellt. Genau. Es ist das Artbier Teil 7 der Hazy IPA Serie.
Ich weiß gar nicht, ob es immer ein Hazy IPA ist, aber es ist auf jeden Fall immer ein IPA.
Also meines Wissens heißt es Hazy IPA Serie, aber vielleicht wisst ihr da draußen mehr.
Ja, genau.
Es hat weniger Alkohol als das Tierchen, das bei dir gerade so rumgärt. Nämlich 6%.
Das ist richtig. Das genau. Und es ist ein relativ helles Hazy IPA.
Mhm.
Aber wir können noch mal was zu der Kunst erzählen. Die Künstlerin heißt Ledania und kommt aus Kolumbien.
Ja, reist um die Welt.
Mhm.
Bemalt Wände, Skulpturen, großformatig gerne. Das muss für sie schräg sein, ihre Kunst auf so einem dann doch kleinen Etikett zu sehen.
Ja, es ist ganz viel. Es sind ganz viele tolle bunte Pflanzen, ganz viele Augen, quasi ein Wald.
Ja, also ich empfehle nur, ihren Instagram-Account mal zu besuchen. Das ist der totale Farbflash und macht echt Spaß. Da sehen wir wirklich tolle Sachen. Und ich finde das Etikett auch sehr, sehr schön. Es fällt total auf im Regal.
Ja,
und
ja.
Das Bier, was sagst du zu dem Bier?
Das Bier hat irgendwie einen stabilen, feinporigen Schaum. Ist eher ein helles Strohgelb, ne?
Ja,
sowas.
Würde ich mitgehen.
Es ist hazy. Und ja, es ist tatsächlich ein wahnsinniger exotischer Fruchtkorb in der Nase. So Zitrusnoten, orangemäßig, sticht für mich raus.
Ja, so süßliche Zitrusfrüchte.
Mhm, zum Beispiel.
Also ja. Eine leichte Süße und Zitrus. Beerig.
Beerig.
Mhm.
Es ist
ich finde es schön geschmeidig.
Ja, es ist geschmeidig.
Mhm.
Ist nicht so wahnsinnig cremig.
Aber finde es schon angenehm geschmeidig.
Aber schönes Mundgefühl, muss man sagen. Und hast du diese ganze exotische Ecke?
Ich habe auf jeden Fall viel Exotik auf der Zunge. Also ich habe die Mandarine.
Okay.
Die habe ich ein bisschen. Also ich glaube, eine Mandarine zu schmecken.
Okay. Meinst du, das kommt etwa von dem Hopfen, dem Mandarina Bavaria?
Ja, das kann sein. Der inspiriert natürlich auch immer, wenn man das liest, dass man dann eine Mandarine schmeckt.
Ja,
das
natürlich.
Kann natürlich sein, dass es so rum auch bei mir funktioniert. Aber ich glaube, sie auch wirklich zu schmecken.
Okay.
Und natürlich Zitrusfrucht.
Okay.
So exotische Zitrusfrüchte.
Ich mag es auf jeden Fall sehr gerne.
Hm.
Ja, sie haben uns anscheinend auch noch
eine schöne Bitterkeit am Ende.
Mhm. Ganz leicht, aber.
Mhm. Das war also jetzt nicht so ein knackiger Bam.
Nein,
Punkt
überhaupt
hinten.
Nicht.
Ja, also das ist schon ein schöner, das ist ein Harmone, also wirklich ein gutes eingebunden, also es ist ein gut eingebundenes Bier, es ist sehr harmonisch, das funktioniert alles ganz wunderbar von den Aromen zusammen mit der Bitterkeit, mit dem Finish am Ende. Finish am Ende ist auch irgendwie doppelt gemoppelt, zusammen mit dem Finish, nicht wahr?
Mit dem Schluss am Ende.
Mit dem Schluss am Ende und überhaupt.
Mit dem Abschluss,
was passiert, wenn wir dein Bier trinken zu einem Podcast, was dann mit meiner Sprache geschieht. Also,
oh mein Gott,
ich finde, es ist gut eingebunden, die Bitterkeit. Das Finish funktioniert, der Antrunk funktioniert auch. Riecht gut, schmeckt gut, sieht gut aus, wird so abgenommen, kann so raus.
Kann so raus, sagst du, ne? Ja. Gott, du solltest bei Meisel in der Qualitätskontrolle arbeiten.
Die Verpackung stimmt auch noch.
Das wäre doch ganz hervorragend, genau. Es gibt noch ein zweites neues Bier von Meisel and Friends, das Urban IPA. Das soll auch auf dem Weg zu uns sein, ist bisher leider noch nicht angekommen. Das haben wir schon getrunken. Das ist halt ein neues, ein bisschen mehr easygoing IPA.
Hm.
Sind wir auch sehr gespannt, wenn das dann kommt. Ja.
Ich kann mir dieses Bier übrigens sehr gut vorstellen, auch zu so schärferen Grillgerichten zum Beispiel. Die Grills werden doch jetzt schon überall wieder rausgerollt auf den Balkonen und den Terrassen.
Die Grille?
Dieses Landes. Grills oder Grille? Ich meine, die Grillsaison beginnt doch, oder?
Das ist richtig. Die Grillsaison beginnt und da kann man das tatsächlich sehr, sehr gut trinken.
Die
das kann ich mir
Weberbesitzer,
auch gut
die Weberisten, keine Ahnung, wie man sie nennt, die sind doch schon gerüstet für die kommende Saison.
Ja.
Das könnte euer Bier sein.
Genau.
Ihr Lieben.
Sehr gut.
So, von den Weberisten wieder zurück. Zum Podcast.
Zum Podcast.
Zu unserem Hop-Gast, unserem Hop-Guest.
Hop-Guest, genau. Und den haben wir bei uns um die Ecke im Malto getroffen.
Was du schon erzähltest.
Genau, wer das regelmäßig hört, weiß ja, dass wir da, das ist so der nächste Laden von uns aus, der nächste Craft-Bier-Laden, wo wir ganz gerne mal sind. Und da waren wir natürlich sehr schockiert, als wir vor einigen Wochen erfahren haben, dass Francesco diesen Laden aufgibt. Und er machte so ein bisschen ein Rätsel draus, wer ihn denn übernehmen könnte unter Umständen. Und wie sich jetzt rausgestellt haben, übernehmen den aus Berlin Straßenbräu und Gorilla zusammen.
Ich möchte euch, bevor wir dieses Interview starten, unseren Gast in Kürze nochmal umreißen, bevor wir ihm das Wort übergeben. Und da werden wir hören, was er dazu zu sagen hat. Also 2015 hat er sich gesagt, ich mache jetzt Bier und zwar nicht irgendeins, sondern eines, das nach Nachbarschaft schmeckt, nach Berlin, nach Straße, nach Mut. Timo Tönnissen ist Gründer von Straßenbräu und seit neuestem eben auch Mitbetreiber der Hamburger Bar Malto im überaus schönen Stadtteil Altona. Er kommt aus der Finanzwelt, er liebt Feedbackbögen, er braut heute in Marzahn und spricht mit uns über seine Bierbiografie zwischen Pale Ale, Pils und Partnerschaften. Was ist geblieben vom Spirit der Berliner Bierwelle? Was braucht gutes Bier wirklich? Und was versprechen er und sein Mitbetreiber David Pfeiffer, nicht Pfeiffer, sondern Pfeiffer, sich vom Malto? Lehnt euch zurück, schenkt euch ein gutes Bier ein. Hier kommt ein Gespräch über Geschmack, Haltung und die Straße. Wir starten mit einem kleinen Gedankenspiel, nämlich dem, dass du einst vorhattest, Schnaps aus Durianfrüchten zu destillieren. Du hast es dann verworfen. Deine Marktanalyse hat damals gezeigt, zu riskant und irgendwie auch zu exotisch. Stattdessen bist du 2015 dann auf Bier umgeschwenkt, denn, das war dein Argument, Bier mag jeder und es ist leicht zu verkaufen. Jetzt, 2025, würdest du das so heute immer noch unterschreiben?
Ja, absolut. Interessant, wo ihr das ausgegraben habt. Ganz cool. Ja, Bier ist unglaublich vielfältig, vielseitig. Hat natürlich auch viel weniger Alkohol als Schnaps. Das ist alleine geschäftlich, ist eine Schnapsbar, eine Schnapsidee, finde ich. Obwohl, die gibt es natürlich auch. Jetzt nichts dagegen, wenn man das schafft. Aber Bier begeistert dann doch schon mehr. Das ist ein spannendes Handwerk, genauso wie das Destillieren natürlich auch. Aber meine Leidenschaft ist im Bier und ich würde es auch nicht anders machen.
Und du bist damit auch immer noch glücklich?
Absolut, ja. Fast 10 Jahre später jetzt.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Das stimmt. 2015, 2025, dann feiert Straßenbräu ja tatsächlich in diesem Jahr 10-Jähriges.
Genau.
Und dann schauen wir doch mal zurück. Du hast einen Braukurs gemacht. Du bist kein ausgebildeter Brauer, aber du hast einen Braukurs besucht. Und mit diesem in der Tasche warst du ein ehemaliger Wirtschaftsberater und Finanzberater unterwegs mit einem internationalen Background. Also warst viel unterwegs in der Welt. Hast einen leeren Lagerraum vor dir gesehen. Ich sehe das jetzt mal ganz romantisch. Und eine Idee, nämlich Straßenbräu. Was wolltest du denn damals anders machen als all die anderen Menschen, die damals in Berlin auch unterwegs waren und so eine Biermarke ins Leben rufen wollten und eine Brauerei?
Ja, grundsätzlich gab es ja 2015 noch gar nicht so viel. Also in Berlin haben wir die Situation gehabt, die Radeberger Gruppe, denen gehören die drei großen Marken in Berlin, die es gibt, die jeder kennt. Und die werden alle in einer einzigen Brauanlage hergestellt in Berlin und das ist auch heutzutage noch so. Und für mich war es damals 2015, ich habe ja mich schon länger auch davor damit beschäftigt mit dem Thema, war ja auch schon ein paar Jahre in Berlin dann und habe das Ganze ausgearbeitet. Und die Idee war, die Stadt ist groß genug. Es gibt mehrere Millionen Menschen. Es ist eine junge Stadt, eine kreative Stadt, eine offene Stadt. Und es kann nicht sein, dass es da so ein quasi langweiliges Biermonopol gibt, was nur Pils produziert. Und das war für mich dann letztendlich die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich bin hier am richtigen Ort. Und die anderen, es sind ja sehr viele zu dieser Zeit aufgekommen, groß geworden.
Ist genau ungefähr so die Zeit, wo das losging in Berlin so richtig. Ne? Also
genau.
So davor, Lemke gab es ja irgendwie schon relativ lange, aber der war ja jetzt schon kraftig, aber das hat man ja gar nicht so mitbekommen sozusagen auf so eine Art.
Mhm.
Und was gab es sonst 2015?
Brubaker gab es, die gibt es jetzt leider nicht mehr. Thorsten Schoppe hat damals ja auch schon gebraut, aber noch woanders auch. Er ist noch da, kämpft sich auch wacker durch. Und ansonsten Heidenpeters natürlich,
ja,
war schon vor Ort. Die gibt es ja auch immer noch, machen sehr gute Biere. Dann, wie heißt er noch, ist auch in Friedrichshain.
Hops & Barley?
Hops & Barley gibt es natürlich, ja klar. Die waren schon länger da. Die, mhm. Der hat sich auch so seinen eigenen Weg sehr gegangen, ist auch sehr erfolgreich damit. Macht auch super Biere, auch super netter Kerl.
Ja.
Flässerbräu gab es okay, noch zu der Zeit. Den gibt es auch jetzt noch. Mhm. Flässerbräu ist auch noch da. Gibt es doch schon einige, ja stimmt, die sich auch gehalten haben. Und vieles ist schon verschwunden. Es gab noch die Berliner Bierbarone, die Pirates. Und es gab noch auch zwei super nette spanische Brüder. Die hatten auch eine Brauerei oder eine Braumarke. Ah, habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie die heißen. Ja, es ist so viel im Wandel gewesen, was da gekommen und gegangen ist.
Ja, es ist ja gerade immer noch. Ne? Wir haben ja irgendwie auch eine Zeit, wo tatsächlich ja gerade wahnsinnig viel geht. Und deswegen freuen wir uns ja auch überhaupt so drüber, dass wir halt heute die Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen. Mhm. Weil wir treffen uns ja hier in Hamburg, weil ihr in Hamburg auch eine Bar eröffnet, sozusagen. Also beziehungsweise die Bar gibt es schon, aber jetzt mit Straßenbräu.
Er hat meine Frage aber noch gar nicht beantwortet.
Okay.
Insofern würde ich dich bitten, die zurückzustellen, okay, und würde gerne zu meiner Frage noch mal kurz
unbedingt
zurückkommen.
Ich bin ein bisschen abgedriftet.
Was wolltest du damals anders machen? Denn es gab ja schon ein paar, die haben wir ja aufgezählt. Und welche Idee hattest du denn da mit Straßenbräu? Was sollte das werden?
Ja, es war jetzt nicht unbedingt die Idee, es muss alles so anders sein und so einzigartig sein, sondern einfach nur, ich wollte meinen eigenen Weg gehen und mich ja mit dem auch ein bisschen im Handwerk verwirklichen. Ich komme ja sonst aus der Finanzbranche, aber Familie immer nur Handwerker gewesen und hat es mich dann doch wieder dahin zurückgezogen. Und die Idee, kreativ zu arbeiten, ich habe jetzt natürlich auch geschaut, was gibt es so an Konkurrenz, aber jetzt nicht unbedingt mit der Absicht, wie wir uns davon abgrenzen können. Weil wir haben in Berlin jahrelang immer eine sehr partnerschaftliche, harmonische Atmosphäre gehabt und wir haben uns gegenseitig unterstützt. Und das war immer sehr, sehr schön. In der Corona-Zeit ist dann leider sehr viel kaputt gegangen, mhm, und verschwunden, weil alle ziemlich viel gelitten haben. Nicht, dass die Atmosphäre untereinander schlechter wurde, sondern allgemein wurde sie einfach schlechter für Brauereien. Und wir haben von Anfang an, habe ich auch gesagt, das Reinheitsgebot ist jetzt nichts, weil meine Idee war ja eigentlich auch von einer Frucht hergekommen. Und ich habe auch viel destilliert. Anfangs war die Idee schon, auch mit Früchten natürlich zu arbeiten. Aber dann wurden wir auch ganz schnell in diese Ecke gedrängt, weil Bärengarten ist so ein Bärenbier mit roten Beeren, was wir von Anfang an auch gebraut haben und im Portfolio hatten. Und wir hatten auch viele Fernsehteams und so dort. Und die haben dann immer gesagt, wir sind die Bärenbierbrauerei und so. Das wollten wir gar nicht. Wir haben ja auch gute andere Biere gemacht. Deshalb war mir es wichtig, da vielseitig und vielfältig unterwegs zu sein. Weil was uns wirklich unterschieden hat, war, wir haben eine kleine Brauanlage gehabt, eine 2-Hektoliter-Brauanlage. Wir haben fast jeden Tag auf der Anlage gebraut und haben nebenher noch Testsude auf dem Speidel gemacht, 20-Liter-Sude. Also in der Anfangsphase, also 2 Sude jeden Tag. Und die Speidelsude haben wir auch ins Fass gebracht und nachvergoren und ausgeschenkt. Und anfangs hatte man im Straßenbräu wirklich jeden Tag ein neues Bier. Und das war so die Idee, einfach, dass wir so kreativ, wie wir nur sein können, auch sein wollen, sein können. Und das ausleben. Und dadurch haben wir sehr viel Erfahrung auch gesammelt, was verschiedene Rezepte und Rohstoffe angeht, was andere, wenn sie jedes Mal mehrere tausend Liter brauen müssen, ja so gar nicht machen können.
Das heißt aber, den Braupub gab es quasi schon von Anfang an.
Genau, 2015 habe ich den Braupub direkt eröffnet. Das war, ich habe vorher zu Hause gebraut und natürlich auch nicht nur mit einem Braukurs jetzt dann losgelegt. Da gehörte schon mehrere Jahre auch an Vorbereitung dazu. Und haben mit dem Braupub direkt angefangen, weil das war meine Idee. Ich habe angefangen, zu Hause zu brauen und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie werde ich denn dieses Bier jetzt los, wenn ich das jetzt wirklich größer und kommerzieller machen möchte und davon leben möchte, wer kauft denn mein Bier? Mhm. Und da haben wir das Problem in Berlin, die meisten Bars sind ja brauereigebunden, wie überall in Deutschland.
Klar.
Und außerdem war ich noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, weil ich habe angefangen, wo ich ein Pale Ale Rezept hatte, das habe ich entwickelt und da sehr viel Energie reingesteckt und mich wirklich nur auf dieses eine Bier fokussiert und habe dann gesagt, an dem Punkt, wo das Pale Ale Rezept gut genug ist, ich habe ständig Verkostungen mit allen möglichen Leuten gemacht dazu und Feedbackbögen und als es dann gut genug war, habe ich meinen Job gekündigt und dann einfach geschaut, dann erst eine Location gesucht. Also für mich war die Entscheidung klar, das Bier stimmt oder ist gut genug und damit kann ich jetzt irgendwie weitermachen. Dann habe ich zum Glück ja einen sehr, sehr talentierten Braumeister auch sehr schnell gefunden, der noch viel besseres Bier macht als
ich. Den hast du gleich von der Uni weggeholt,
genau,
ne?
Genau.
Von der TU, glaube ich.
Ja. Ja.
Aber mit Feedbackbögen und allen. Das bist du sehr strategisch reingegangen.
Unbedingt, sonst weiß ich ja nicht, ob es gut genug ist oder nicht. Das waren immer standardisierte Verkostungsbögen, wo man dann also alles Mögliche bewerten konnte an dem Bier. Und dann habe ich halt dann allgemeine Punktzahl bekommen für das Bier. Also habe ich ja selbst alles ausgewertet und dann geschaut. Ich habe mir immer gesagt, wenn es über ein bestimmtes Level kommt, dann hänge ich den Job an den Nagel und dann geht's los.
Braucht ihr das Pale Ale immer noch?
Nein, die Sache war ja dieses Rezept, ich war da ganz stolz drauf, aber dann habe ich kurz bevor ich den Pub aufgemacht habe, habe ich mich dann mit Sebastian Pfister zusammengesetzt, er hatte sich beworben und ich habe seine Biere verkostet und die waren nochmal deutlich besser als das, was ich gemacht habe. Da habe ich gesagt, alles klar, damit ist die Sache klar, ich muss hier nichts brauen, das machst du.
Aber jetzt kommt zum 10-Jährigen nochmal einmal ein Sud.
Könnte man tatsächlich mal überlegen, ja, die alten Rezepte auszugraben. Was wir gemacht haben, ist tatsächlich alte Rezepte von uns, auch von der Eröffnung, die wir jetzt schon teilweise wieder nachgebraut haben. Und wir werden jetzt auch 10 Jahre dieses Jahr, da müssen wir nochmal schauen, ob wir da nochmal wirklich so ein Uraltrezept 1:1 nachbrauen.
Ja, ja.
Weil wir natürlich auch, wir haben uns ja, denke ich mal, deutlich weiterentwickelt und wir wissen gar nicht mehr, wieso unsere Biere damals geschmeckt haben. Man hat ja so, man denkt dann vielleicht, wie toll das damals war, aber ich habe auch fast Angst davor, wenn man das dann so nachbraut, wie das dann wirklich schmeckt.
Hast du denn so einen Bierhintergrund? Also kommst du aus einer Biergegend rein biografisch?
Ja, ich bin geboren in Aachen. Wir haben ja in Aachen schon einen belgischen Einfluss und natürlich kommt auch Heineken rüber, aber das ist jetzt auch nichts jetzt craftbeer-technisch Besonderes. Aber und in Aachen, das Schöne ist, wenn du in Aachen in die richtige Bar gehst, da hast du belgische Biere am Hahn, du hast Kölsch am Hahn, du hast Alt am Hahn, du hast Pilz am Hahn. Das ist schon eine Vielfalt, die hast du ja sonst kaum irgendwo in Deutschland, also traditionell. Und von daher ist da schon so ein bisschen Vielfalt drin und mein Urgroßonkel, der hatte auch bei uns im Ort eine Brauerei, aber da habe ich natürlich nicht mehr viel von mitbekommen. Die ist heutzutage, gibt es das ganze Objekt noch, aber da ist keine Brauerei mehr drin. Mhm. Und für mich war halt schon immer, ich kannte jetzt nicht nur Pilz. Ja, ich kannte schon ein bisschen mehr an Bier, weil viele doch, auch bei den Tastings, die ich noch halte, macht da doch relativ viel. Auch in Berlin, jüngere Leute, die kennen nur Pilz und Weizen. Das kommt tatsächlich noch sehr häufig vor. Und ich lebe da auch in meiner eigenen Blase. Aber das, was ich produziere und Craft Beer an sich, ist ja wahrscheinlich weniger als 1% des deutschen Marktes. Das ist ja wirklich verschwindend gering. Und von daher ist das ja wirklich was die meisten Leute auch so gar nicht kennen in Deutschland.
Ja.
Das ist schon was, wo wir noch sehr viel Sensibilisierungsarbeit leisten und auch leisten müssen. Und ich begeistere halt dann jeden Kunden, der in die Bar kommt, wenn ich ein Tasting gebe, hoffentlich für das Produkt Bier und dann natürlich auch für unsere Marke, weil sie es da zum ersten Mal wirklich in dieser Vielfalt dann erfahren konnten.
Nochmal zurück zum Anfang. Mhm. Wir sprachen ja von Schubladen, als die Menschen gesagt haben, so hey, ihr seid die Bierenbierbrauerei. Das ist ja schon mal eine Schublade, in der man ungewollt auf einmal drin steckt und sich wieder rausackern muss. Mhm. Die Geschichte des Hipsters, der aus dem Finanzwesen kommt und anfängt, Craftbier zu brauen, ist ja auch eine nicht unbekannte. Und du hast sogar einen Bart, mein Lieber. Ich weiß nicht, ob du auch Tätowierungen hast. Aber hast du in dieser Schublade auch gesteckt? Musstest du dich da irgendwie freikämpfen oder bist du mit diesem Narrativ überhaupt nicht in Berührung gekommen?
Ich habe mich auch nie wirklich in den Vordergrund gestellt des Ganzen. Das war jetzt niemals hier um meinen Namen herum oder meine Person herum, sondern mir ging es immer nur ums Produkt. Und ich habe eine Marke geschaffen und das war auch die Idee von Straßenbräu, das vielleicht auch nochmal zur Eingangsfrage. Das war so ein bisschen die Idee, man hat so dieses noble Hofbräu und dass man sagt, wir sind hier in Berlin, wir leben auf der Straße oder das Leben, das passiert auf der Straße und wir machen das Bier für die einfachen Leute, für die Nachbarn, für jedermann. Das war so auch der Ansatz in der Namensfindung. Und so sollte es auch sein. Es sollte sich jetzt nicht um meine Person gehen, sondern es ging sich einfach darum, hier cooles Bier für alle zu machen. Und das ist auch immer noch unser Ansatz. Und von daher kam das auch gar nicht so sehr auf, dass ich da, weil die meisten wussten auch gar nicht, wer ich war, wenn ich in der Bar war oder sowas. Also ich profiliere mich da jetzt auch nicht so wirklich. Natürlich, wenn ich ein Tasting halte, sage ich den Leuten schon, wer ich bin. Das ist dann was anderes. Aber ansonsten, wir haben viele Kunden jahrelang der Bar gehabt, die dachten auch, ich bin halt irgendwer, der da arbeitet oder so. Das ist, also von daher bin ich da nie jetzt gefühlt in irgendeine Schublade gesteckt worden. Außer natürlich, wenn man irgendwo interviewt wird, dann kommt natürlich schon die Frage, hast du denn überhaupt Ahnung von dem, was du machst oder so? Also so in der Richtung, ne? Das ist ja dann eher das Thema. Es geht sich nicht um meine Vergangenheit, sondern nur, kannst du überhaupt das, was du da machst, wirklich gut machen?
Ja, ihr seid ja auch gewachsen. Ne? Inzwischen seid ihr ja nicht mehr nur in Friedrichshain, sondern auch im Marzahn. In meinem Glas ist ein Marzahner Pilz. Mhm. Das ist übrigens super.
Danke.
Also wirklich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Stefan hat sich sehr gefreut, als wir zum ersten Mal hier waren.
Ja, auch das Helle finde ich auch ganz toll, was ihr habt. Heimweg-Helles heißt es, glaube ich, ne?
Heimway.
Ja. Oder Heimway-Helles, genau.
Er sah sich ja oft auf vielen Heimwayen.
Genau, ihr liegt sozusagen, liegt tatsächlich auf meinem Heimway, nämlich irgendwie so einmal, ja, fast, einmal quer rüber. Wo ich dachte,
wir haben ja auch das Feierabendbier, das passt dann alles zusammen.
Und ihr habt tatsächlich, habe ich gesehen, wo wir sprachen ja eben gerade schon über Berliner Brauereien oder Labels, die es nicht mehr gibt. Ihr habt ja dann von der Bierfabrik, wenn ich das richtig gelesen habe, die Brauerei übernommen.
Genau, das war auch
Sebastian Merget?
Mergel, ja.
Oder Mergel, genau.
Ja, das war auch interessantes Timing, weil im Februar 2020 haben wir die Verträge unterzeichnet, das Objekt zu übernehmen. Also dann wir sind ja Mieter dort.
Ja.
Und dann kam natürlich ein paar Wochen später der Corona-Lockdown. Mhm. Zum Glück fast, muss ich sagen, weil die Brauerei doch hat sehr viel mehr an Renovierungsarbeiten benötigt, als wir uns vorgestellt hatten. Also wir haben
die bis 2020 da noch gebraut?
Die haben da bis zum Winter dann noch gebraut, also bis 2019 zum Winter.
Okay. Und dann weil die waren dann irgendwann einfach so quasi sang- und klanglos verschwunden und
ja, das hat sich so ein bisschen abgebaut, also und Sebastian, weil das war ursprünglich mal anders gegründet worden. Der ursprüngliche Brauer, der da mit an Bord war, der ist dann irgendwann raus. Und dann hat Sebastian ja das Brauen alleine übernommen. Mhm. Und dann ist auch noch seine Freundin, die sich um Marketing gekümmert hat, dann auch irgendwann da raus. Und dann ist das so langsam einfach leider zerfallen. Und er konnte es alleine auch nicht aufrechterhalten, weil das ist ja das, weshalb ich jetzt auch nicht braue. Mhm. Es ist einfach zu viel, wenn du versuchst, alles zu machen. Das funktioniert meistens nicht. Es gibt so vielleicht so Multitalente. Ich könnte das nicht.
Sebastian war tatsächlich in unserer ersten Folge Ende 2017. Deswegen irgendwie so fand ich das ganz spannend, als ich dann recherchiert habe, was ihr so gemacht habt. Und als ich das dann sah, ach guck mal, sie sind in der Brauerei. Irgendwie so ist ja ganz spannend eigentlich.
Ich fand das auch damals ziemlich spektakulär. Stimmt, die hatten wir am Anfang noch vergessen. Die gab es natürlich auch schon zu der Zeit.
Ja.
Wir mussten aber wirklich wir haben 2 Jahre lang renoviert, bis wir da dann das erste Bier brauen konnten. Da war doch schon einiges, was gemacht werden musste. Und wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, hätten wir es auch so überhaupt niemals umsetzen können. Mhm. Das wäre für uns eine Riesenkatastrophe gewesen, weil da durfte man gar nicht mehr brauen.
Okay.
Sag ich mal so. Das war dann schon fast Glück im Unglück und für mich natürlich auch die Chance, mich nochmal zu besinnen und darüber nachzudenken, wie wir diese Marke jetzt wirklich aufstellen wollen und wer wir sind und wie wir da ganz durchkommen, weil man kann ja 2 Entscheidungen treffen, entweder direkt alles beenden, aufgeben oder sehr, sehr viel Geld aufzunehmen und irgendwie weiterzumachen und zu hoffen, dass es dann doch irgendwie noch was wird.
Marzahn, wie viel braucht ihr denn da? Wie groß ist denn das da?
Wir haben also die Brauanlage übernommen von der Bierfabrik, haben dann aber tanktechnisch noch sehr viel aufgerüstet und deutlich erweitert. Wir machen in der Woche, also es ist eine 10 Hektoliter Brauanlage, wir haben aber auch größere Tanks, also deutlich größere ZKGs, wo auch 17 Hektoliter reinpassen als Maximalvolumen. Und über High Gravity, das heißt, dass man wirklich mit viel mehr Malz-Wasser-Verhältnis arbeitet und dass man es dann bei der Abfüllung, also das halt als Konzentrat fast in den Tank kommt.
Verdünnt, ne?
Ja, genau. Dass man es dann nochmal verdünnt, hört sich vielleicht nicht so cool an, aber es wird verdünnt vor der Gärung. Das heißt, du hast eigentlich genau die Konzentration, die du brauchst, aber die Brauanlage selbst, die kann halt nicht, hat nicht das Füllvolumen dafür. Aber wir kommen dadurch jetzt im Moment mit allem, was wir haben, im Schnitt auf 3000 Liter in der Woche, die wir da produzieren können. Und auch produzieren. Also das ist das Level, was wir im Moment fahren. Wir könnten noch ein bisschen mehr rauskitzeln, aber leider gibt es ja auch noch Urlaub und Feiertage und es gehen immer mal wieder Sachen kaputt und wenn dann wieder so ein Heizstab kaputt ist und der getauscht werden muss, dann verliert man wieder einen Tag und es ist halt sehr viel Technik, die da steht.
Das sind dann irgendwas zwischen 1500 und 2000 Hektar im Jahr.
Wenn du es jetzt richtig hochrechnest, ja, das schaffe ich jetzt gerade in meinem
Kopf. Genau, ich hatte irgendwie irgendwo im Netz gefunden, dass ihr, glaube ich, 30, 40 Hektar in der Woche macht.
Mhm.
Das wurde dann ja, du sagst ja gerade 3000
Liter. 30 Hektar in der Woche schaffen wir realistisch, genau.
Genau, und ich habe es dann mit 40 da mal hochgerechnet, da war ich bei 2000, ist dann irgendwie wie etwas unter 2000. Irgendwie.
40 könnten wir, aber das haben wir jetzt im letzten Jahr gesehen. Also im Moment, unsere Produktion steigert sich jedes Jahr immer noch weiter, auch ziemlich gut, ordentlich, aber 40 Hektar haben wir jetzt im Schnitt noch nicht geschafft.
Und ihr macht eigentlich ja, wie ich gelesen habe, gerade im Prinzip nur Fassware, ne?
Genau, die Dosenabfüllung, wir hatten ja mal mit einer mobilen Dosenabfüllung gearbeitet, die gibt es aber auch leider nicht mehr und wir haben keine adäquate Alternative gefunden. Und das Thema Dosen ist sowieso, also Dose ist mir lieber als Flasche, alleine aus Transport- und Lagergründen und weil es besser fürs Bier ist und weil es für uns auch keinen Sinn macht, schmutzige Flaschen entgegenzunehmen und zu waschen und so weiter. Anderes komplexes Thema. aber für mich war die Dose einfach das, was wir sonst machen wollten oder gemacht haben, wenn es um kleine Gebinde geht. Und da gibt es aber keine vernünftige Alternative im Moment in Berlin, um jetzt Bier qualitativ und preislich irgendwo, dass das irgendwo im Verhältnis steht, in die Dose zu bringen. Und von daher jetzt nur Fassware. Genau, und das andere, was ich sagen wollte, ist, das Thema Dosen, das habe ich erst auch in der Corona-Zeit aufgegriffen. Dann haben wir auch groß die Labels designt und für jedes eigene Bier ein eigenes Label natürlich designt und jedes eigene Bier hat noch ein eigenes Icon bekommen. Und das hat fast ein Jahr gedauert, alleine nur diese Dosendesigns dann fertig zu kriegen. Und dann angefangen, die abzufüllen, weil ja keiner mehr unsere Fassware gekauft hat. Wir waren vor Corona auch nur ein reiner Fassproduzent. Mhm. Unser Verkauf ist um über 99% eingebrochen auf einmal. Es ging halt nichts mehr.
Klar.
Und deshalb habe ich halt gesagt, wir machen jetzt Dosen, damit wir noch irgendwie was verkaufen können. Und dann gab es so einen riesen Dosenboom in Deutschland. Die ganzen Craft-Beer-Shops, denen wurden ja die Türen eingerannt, weil man nicht mehr rausgehen konnte, um Bier zu trinken. Also hat man das in diesen Shops gekauft. Und nach Corona sind die aber noch viel schneller dann wieder verschwunden, als sie gewachsen sind, weil dann doch für viele das Thema, wir gehen raus und trinken Bier und diese ganzen teuren Dosen. Und viele haben erweitert, auch viel investiert in ihre Shops. Und es hat fast jeder Dosen, also Craft Beer Shop in Deutschland, dicht gemacht oder musste sich irgendwie an irgendwen verkaufen, um weiter überleben zu können. Und damit sind eh unsere ganzen Kunden sowieso weggebrochen. Und dann ist das Thema Dose, hat sich auch erledigt. Dafür können wir gar nicht so wenig Dosen abfüllen, also dass sich das irgendwie noch lohnen würde. Und deshalb habe ich gesagt, okay, das passt jetzt auch schon fast. Und wir haben dann den Fassverkauf auch enorm hochgefahren und halt jetzt auch darauf fokussiert, weil vorher war natürlich, das ist immer auch mein, was ich so kann und was ich so schaffe und was das Team so schafft. Und Fassverkauf, da haben wir dann auch nochmal jetzt geschaut, dass wir die Produktion deutlich optimieren, mit den Preisen nochmal ein bisschen runtergehen können für unsere großen Kunden, also Bars in Berlin oder auch deutschlandweit, die wir beliefern, dass man um uns gar nicht mehr herumkommt, dass man schon, wenn man halt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben möchte für ein Bier und netten Service, dass wir dann da einfach da sind und dazugehören müssen.
Wo kriegt man euch denn in Berlin außer in eurem eigenen Taproom?
Eigentlich fast jeder Laden, der Craft Beer verkauft. Wir machen teilweise aber auch Hausbiere für Bars, die dann sagen, wir möchten die unter einem eigenen Namen verkaufen, warum auch immer.
Wie groß ist der Anteil?
Von diesen Hausbieren?
Yeah.
Ja, also wir verkaufen ungefähr 25% unserer Produktion an uns selbst über den eigenen Laden und der Rest verteilt sich dann so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber wir haben auch ein Bier, was dann mit verschiedenen Namen halt an verschiedene Läden geht. Das ist, ich würde jetzt mal ganz grob schätzen, vielleicht 10%. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es ist natürlich dann auch, das ist dann natürlich das Stabilste, weil die haben dann ihr Hausbier, was die als ihres verkaufen. Mhm. Oder wenn jemand fragt, natürlich steht da auch drauf, dass es dann von Straßenbräu produziert wurde, aber auf den ersten Blick siehst du das nicht. Und das ist halt ein fester Kunde, da musst du auch nichts mehr machen. Da musst du nicht mehr sagen, Träumchen. Hey, möchtest du noch Bier haben? Sondern die melden sich immer und sagen, hey, bring nochmal 3 Fässer davon, 2 Fässer davon, 4 Fässer davon und so weiter.
Und genau, Aachen war ja auch auf eurer Liste, wo ihr auch auftaucht. Das erklärt sich jetzt ja gerade, wie die Aachen-Connection kommt. Irgendwie, weil das hatte ich mich gefragt, als wir das recherchiert hatten.
Ich glaube, Düsseldorf habe ich da auch gelesen.
Hamburg auf jeden Fall, genau. Ihr seid bei BrewDog vertreten in Hamburg.
Immer mal wieder bei BrewDog auch, ja.
Und genau, jetzt kommen wir zu meiner Frage. Jetzt ist meine Frage, genau, weil wir sitzen ja hier im Keller vom Malto,
ja.
Was ja irgendwie, wir wohnen hier um die Ecke, was für uns natürlich ganz, ganz perfekt ist und waren natürlich freudig überrascht. Also erstmal waren wir natürlich ohnmächtig wütend und enttäuscht, als irgendwie Francesco gesagt hat, dass er den Laden aufgibt, aber sagte, nein, aber den Laden wird es ja wahrscheinlich weitergeben und ich verhandle mit Menschen. Also er war am Anfang auch noch sehr nebulös, genau, und war dann mit so, ja, und ist so im Umkreis von Hamburg 2 Stunden entfernt. Da denkt man natürlich immer eher mit Auto. Berlin ist für mich eher 3 Stunden entfernt. Das heißt, auf Berlin sind wir gar nicht gekommen.
Ja, ich habe heute 5 Stunden gebraucht. Ja.
Genau. Also mit dem Auto ist nochmal eine andere Nummer halt, genau. Ja. Und dann, genau, war dann halt irgendwie die Straßenbräu-Geschichte und das fanden wir natürlich irgendwie so ganz toll, dass sie erhalten bleibt, dass es gute Biere gibt und ja, wie hat sich das ergeben, dass wir hier sitzen?
Ja, also erstmal mache ich es ja zusammen mit David Pfeiffer von Gorilla.
Genau, den hatten wir bei uns auch schon mal im Podcast.
Genau, wir sind jetzt 2 Brauereien, die das hier bewirtschaften, sage ich mal. Die, also wir haben immer mal wieder zu Malto geliefert, weil Francesco auch unsere Biere sehr gut fand und ihn auch schon sehr lange kenne. Und er hat mir irgendwann Richtung Ende letzten Jahres gesagt, dass er hier das Ganze, ja, nicht aufgeben möchte, aber dass er möchte nach Italien, er möchte was anderes machen, weil er hat das hier ziemlich lange alleine gerockt und ich glaube, es war schon auch eine Riesenherausforderung, sehr anstrengend und
absolut,
er hat hier ziemlich viel geleistet und hat sich auch verdient, jetzt einfach mal ein bisschen zu entspannen und was anderes zu machen und hatte mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, das hier zu übernehmen. Das ist natürlich für mich erstmal schwieriges Thema, irgendeinen Laden in Hamburg zu übernehmen, die man auch gar nicht, wo man jetzt nicht so viel Bezug zu hat. Und ich weiß, das Schwierige ist immer auch das Personal. Wenn du kein richtiges, gutes Personal vor Ort hast, dann kannst du sowieso vergessen. Und deshalb hatte ich dann mit David gesprochen. Ich habe gesagt, pass mal auf, alleine kann ich das auf gar keinen Fall stemmen. Ich habe zu viele andere Projekte und Sachen zu tun. Und David hat ja auch gerade einen neuen Laden in Berlin übernommen, den er auch erfolgreich, sage ich jetzt mal, ein bisschen aufgepeppt hat. Und hat da viel jetzt Know-how auch gesammelt.
Das Two Fellas.
Genau, das Two Fellas. Genau. Ja. Und wir haben jetzt auch über die letzten 2 Jahre, habe ich mit meiner Freundin zusammen, oder sie hat einen Laden aufgemacht, das ehemalige Message in a Bottle in Berlin übernommen. Aber das haben wir auch 2 Jahre lang jetzt tatsächlich renoviert. Müssen, doch auch genehmigungstechnisch einiges nicht vorlag. Und da haben wir jetzt auch wieder viel Erfahrung gesammelt, wie man so einen Laden neu gestaltet und aufmacht und dachte, okay, eigentlich passt ja schon fast ganz gut. Dann haben wir natürlich das erste Thema Personal, weil der Laden hier ist schon fast eher so eine One-Man-Show in dem Umsatzrahmen, den er gerade schafft. Und deshalb habe ich dann auch Francesco gesagt und auch den anderen Inhabern hier, wenn wir jemanden finden, den wir als geeignet halten, das zu managen, dann können wir über andere Sachen noch reden, aber ansonsten nicht. Und dann kamen von Francesco ziemlich viele Vorschläge und wir haben dann den Joni auch kennengelernt, der jetzt hier gerade oben fleißig Bier serviert. Ja. Super Kerl und schien motiviert genug, engagiert, das Ganze hier zu stemmen und umzusetzen, weil das letztendlich ist es ja er, der das dann hier macht und schmeißt.
Absolut.
Und wir sind von ihm soweit ganz begeistert. Und das war halt der erste Schritt. Und dann kann man schauen, weil dann ja auch das Braustädtchen leider schließen wird in Berlin.
In Hamburg.
Ach ja, in Hamburg. So, bin ich schon wieder hier, wir sind durcheinander. In Berlin hat auch sehr vieles zugemacht oder wird noch zumachen tatsächlich. Aber, und ich habe mich dann mit Patrick von
JPEG.
JPEG nennen ihn alle, ja.
Ja. John Patrick Grande.
Ja. Unterhalten, weil wir eine Collab gebraut haben in Berlin. Er war zufällig mal in Berlin, um sein Barbarossa-Bier zu vertreiben, im Laden von meiner Freundin. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir dann auch eine Collab zusammen vereinbart vor ein paar Wochen. Und dann bin ich mit ihm auch auf das Thema Malto gekommen. Und er meinte, ja, unser Craftbeer-Stammtisch, wir suchen dann ja auch bald einen neuen Standort. Und dann meinte Christian auch zu uns, er macht sein Braustädtchen dicht. Und diese ganzen Events, die er macht, die brauchen ja auch einen neuen Standort.
Ja.
Und dann kam es für mich eigentlich zusammen, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja eigentlich was auf alle Fälle funktionieren muss. Wenn wir uns dann jetzt auch genug Mühe geben, auch natürlich neue interessante Produkte, nicht nur von uns, sondern ich importiere auch regelmäßig, weil ich auch mit Brauereien im Ausland viel zusammenarbeite. Das ist so mit ein Weg, dass wir sagen, wir kauft eine Palette von euch, ihr kauft eine Palette von uns und so geht das Bier halt in beide Richtungen und alle profitieren davon. Und das ist natürlich auch, die Szene hier ist nämlich erstaunlich aktiv. Da hatte ich gar keine Ahnung. Ich kannte sonst von den Craft Beer Days von Ratsherrn die Hobbybrauer immer, die mich doch auch sehr beeindruckt haben mit dem, was die so alles zaubern und produzieren und brauen. Und Craft Beer Stammtisch hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm und die ganzen Events, die Christian macht, auch nicht so sehr. Aber dass die Szene insgesamt hier so aktiv ist, das fand ich dann schon überraschend, sehr schön. Und das war auch so eine Idee, es wäre super schade, dann hier auch noch 2 Läden jetzt wirklich irgendwie schließen zu lassen. Und wenn das hier funktioniert für uns, und das sehe ich, dass es funktionieren wird, dann ist das gar keine Frage, das müssen wir machen. Das ist ja klar. Toll. Und für uns natürlich dann nochmal ein guter Absatz in Hamburg, weil wir ja auch hier ein paar Kunden immer mal wieder beliefert haben. Aber wenn man eh schon eine Basis hier hat, ist ja immer einfacher, dass man sagt, alle zwei Wochen kommt hier irgend nochmal ein Transporter, ein Van hoch mit Bier. Und wer will noch was haben, das kann man dann auch gut abdecken. Und für uns ist natürlich wichtig, für mich auch nochmal, um meine Produktion zu optimieren, stabile, planbare Produktion. Das schaffe ich natürlich mit so einem Laden hier auch, weil wir wissen, was man dann hier verkauft und verkaufen kann. Und je besser ich planen kann, desto mehr kann ich auch optimieren, desto günstiger kann ich dann produzieren, weil ich Abläufe optimieren kann und desto besser dann auch wieder die Preise für die Kunden. Und das ist alles so ein, das hängt halt alles davon ab. Und deshalb, wir haben auch hier jetzt die Preise direkt heute erstmal wieder reduziert. Oder nicht, es würde auch so bleiben, weil es zu teuer war, meiner Meinung nach, hier die Biere. Mhm. Und für uns passen die Margen so, wie sie jetzt sind, und haben mal ordentlich was hier reduziert.
Finde ich super, natürlich irgendwie so als.
Wo liegt man dann bei so einem Pilz nochmal für die Leute, die hier.
Genau, darauf zuhören. Wollte ich ja gerade eingehen. Finde ich super irgendwie. Genau, das Pilz kostet 5,80.
Das Große hast du vorhin.
Das Große, genau, der halbe Liter. Dann wird das Helle wahrscheinlich so ähnlich liegen.
Ja, das hat die gleichen Kosten eigentlich, genau. Mhm. Das müsste ich jetzt nachgucken, weil ich hatte Joni gebeten, mal die Kalkulation für alle Biere zu erstellen und mir zu schicken. Und wir sind eigentlich beim 0,5er Pilz bei 6 Euro. Und du hast wie viel bezahlt?
Oder noch nicht, ich habe es noch nicht bezahlt, aber 5,80 stand dran.
Dann kann auch sein, dass 5,80 ist, dann ist er nochmal runtergegangen.
Genau,
das war nämlich,
genau.
Weil das ist ja alles hier ein bisschen hektisch und stressig auch, weil ich habe nicht wirklich viel Zeit, und wir haben Joni hier einfach ins kalte Wasser geschmissen und gesagt, mach das mal, und wir beobachten das erstmal eine Weile und schauen, ob das hier wirklich funktioniert und wo so die Basis ist und wo wir dann, von wo wir aufbauen müssen.
Ja.
Und heute war es auch so, ich hatte ihm halt noch die Preislisten heute, bevor ich losgefahren bin, nochmal geschickt von allem, was jetzt auch heute hier ist, weil auch sehr viele Flaschen noch mitgebracht haben von verschiedenen Brauereien. Und er soll sich um das Ganze mal kümmern.
Super.
Und muss er auch. Und er ist auch ein sehr, sehr fleißiger.
Ja, ist ja mega absolut motiviert am Start. Ja. Ist also ganz, ganz toll. Irgendwie waren zwischendurch auch nochmal da. Es ist irgendwie, es ist ja schon, finde ich auch schön, total der Joni-Vibe, der sich hier verbreitet. irgendwie. Und das ist toll.
Und die Idee ist auch mit Francesco jetzt, der muss erstmal ein bisschen ein paar Wochen Urlaub haben, aber dass wir auch nochmal das Midea mit ihm zusammen brauen. Ach, das super. War hier auch so ein Stammbier. Und dass wir dann auch nochmal hier wieder eine Party mit ihm machen, wenn wir dann den Sud hier releasen, dass er nochmal herkommt. Und weil wir wollen jetzt auch das grundsätzlich ja so ein bisschen, jetzt nicht komplett verändern, aber es wird halt leider so sein. Du hast einen neuen Menschen, weil das war ja vorher Francesco.
Klar.
Ja, und jetzt ist es Joni. Das sind ja auch schon mal, obwohl Joni auch, er hat viele Namen, einer seiner Namen ist auch Francesco.
Genau, sein vierter Vorname erzählt er immer genau.
Ja. Ganz toll. Das ist richtig. Er hat es oft erzählt und er hat es auch bewiesen, indem er diesen Ausweis gezeigt hat.
Ja.
Aber der Beat ist natürlich ein anderer. Das ist dann eher mehr Hip-Hop als
Indie-Rock.
Indie-Pop und Rock. Okay, das ist ein Experiment. Hast du manchmal Schiss? Ich meine, wie du schon gesagt hast, diese Läden in Hamburg haben natürlich nicht geschlossen, weil diese Szene hier so aktiv ist, sondern weil diese Szene am Ende dann doch eine Szene ist, die nicht im gleichen Sinne gewachsen oder im gleichen Maße gewachsen ist, wie das Angebot, das es in dieser Stadt gab. Vielleicht, ist eine These von mir. Spielen, glaube ich, viele Dinge zusammen. Denkst du dir manchmal so, boah, alle machen zu und ich expandiere?
Nee, wir haben in Berlin das Straßenbräu, der Brew Pub, den ich aufgemacht habe, den gibt es ja immer noch. Da ist jetzt keine Brauanlage mehr drin, aber es ist jetzt eine reine Bar, unser Tap Room oder wie auch immer man das nennen mag. Und unsere Umsätze sind stetig gestiegen. Wir hatten jetzt im März wieder den umsatzstärksten Monat aller Zeiten. Davor war es der November, war der umsatzstärkste Monat aller Zeiten. Und wir kommen immer noch von einem hoch aufs nächste. Aber es ist auch nur, weil wir haben sehr faire Preise. Ich finde, wir haben eine sehr gute Qualität. Da setzen wir sehr, sehr viel drauf, dass die Biere auch konstant gut sind. Und gut, am Ostkreuz ist natürlich auch eine sehr gute Lage, wo wir sind. Serviceversuch ist natürlich auch etwas, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass man da gute Leute hat. Und letztendlich gibt es nichts, was dagegen spricht, weil es ist jetzt nicht nur das Thema Craft Beer, sondern wir sind auch eine Kiezkneipe. Ja, und das ist ja das, was in Berlin sehr viel im Sterben ist. Ich weiß nicht, wie es hier in Hamburg ist, aber diese klassischen Eckkneipen, die gibt es fast kaum noch. Mhm. Und es gibt ja mal ein neues Modell. Und das war auch meine Idee. Das, was wir machen, ist ja einfach So etwas wie eine Eckkneipe oder eine Kiezkneipe, wo Leute gerne hinkommen, sich treffen, mit Freunden eine schöne Zeit miteinander verbringen und ein gutes Bier trinken können. Und nur, dass wir jetzt das Bier halt nochmal auf eine andere Ebene heben und da nochmal eine viel größere Vielfalt anbieten. Und das Modell funktioniert. Ich sehe viele Läden, die nicht funktionieren, aber das hat dann andere Gründe. Aber ich gehe fest davon aus und ich sehe es auch, was David jetzt auch mit dem Two-Fellers gemacht hat. Die Nachfrage ist da. Die Leute wollen ja immer noch rausgehen und eine schöne Zeit haben. Aber dieses, vielleicht muss man ein bisschen Abstand davon nehmen, dieses, sag ich mal, super nerdige Craft-Bier, weil da ist es auch, machst du super coole Biere, die sind wahnsinnig teuer und die meisten Leute wollen es halt erstmal probieren. Da geht es ja nicht mehr darum, dass man das trinkt, sondern nur, dass man es probiert und irgendwie bewerten kann. Wir machen Schankbiere, die man gut trinken kann. Ja, und wir versuchen hier so ein bisschen beides zu bedienen. Deshalb importiere ich ja auch, hatte ich ja schon gesagt, immer mal wieder Spezialitäten. Das ist dann ein Tray oder ein Kasten von irgendwas super Rarem. Und das können wir dann verteilen in Berlin und hier in Hamburg. Und dadurch kann man natürlich auch diese Leute, die noch das Interesse an diesen super Spezialitäten haben, bedienen. Aber das ist ja kein Massenmarkt. Das ist was ganz, ganz Kleines. Und das werden, ich weiß nicht, ob es mehr oder weniger Leute werden oder ob die es sind, einfach weniger trinken allgemein. Aber das ist grundsätzlich das Thema und das hoffe ich, dass wir es hier auch ein bisschen schaffen, dass wir die Nachbarn auch hier reinholen können, weil wir ja jetzt auch Pils und Helles, ganz klassische Biere am Hahn haben zu fairen Preisen. Ich meine, Francesco war vorher doch schon eher mehr Künstler, der sehr viele spezielle Sachen auch hier hatte. Und ich weiß nicht, inwieweit er jetzt wirklich die Nachbarn abholen konnte. Wir werden sehen,
also
ob wir das
besser hinkriegen. Ich glaube, er hat so ein Nachbarschaftspublikum auch gehabt, aber das war dann auch eher das Bierfan-Nachbarschaftspublikum. Mhm. So. Ja.
Ja, wir schauen mal. Das ist ja, es funktioniert schon so. Wir haben jetzt auch heute die Empanadas getestet zum ersten Mal. Sie ist heute wirklich Test. Also ich sehe, es stehen ja oben noch Kisten und Trays und alles einfach in der Bar rum, weil wir es nicht geschafft haben, alles nur rechtzeitig zu verräumen und dann doch ziemlich schnell überrannt wurden hier und ich ja viel zu spät gekommen bin. Aber es ist ja trotzdem eine schöne Atmosphäre. Es funktioniert alles irgendwie und es ist ja auch dann ehrlich und nett. Es ist dann schon fast wie so ein Wohnzimmer, wo man, hoffe ich, ja, wo man sich auch wohlfühlen kann, weil doch hier jeder ja willkommen ist und hoffentlich eine schöne Zeit haben kann. Und das ist meine Idee einer Bar. Also weg, nicht komplett weg von diesem super Bierfokus, aber doch einfach so ein bisschen was, dass man einfach einen schönen Platz hat, wo man gutes Bier trinken kann und dass das auch schon ausreichen sollte und dass das da ist. Und dann alles Weitere noch dazukommen kann.
Der sinkende Bierkonsum macht dir keine Sorgen?
Ja, es ist ein Thema bei uns. Also wie gesagt, wir sehen es nicht. Wir wachsen stetig weiter. Wir müssen uns irgendwann mal Gedanken machen, wie man an die jüngeren Generationen wieder rankommt, weil ansonsten sitzen wir hier, ja, da kommt halt kein Mensch, der jünger ist als wir jemals mehr hier rein.
Das mit den Eckkneipen hat ja einen Grund, genau.
Ja, genau. Ich sehe es in Berlin jetzt doch, dass es wieder kommt. Ich glaube, viel ist jetzt in der Corona-Zeit auch kaputt gemacht worden und viel ist auch durch diese krassen Preissteigerungen. Weil wenn man Student ist und einfach nur ein Bier trinken gehen will und dann zahlt man für ein, was weiß ich, für ein IPA dann irgendwie 9 € oder so, natürlich machst du das nicht, das ist klar. Mhm. Aber ich sehe es bei uns jetzt auch wieder in Berlin im Straßenbräu, dass doch jüngere Leute und junge Leute jetzt wieder anfangen zu kommen. Vielleicht ist es nur so eine kurze Pause. Ich hoffe nicht, dass eine ganze Generation ist, die jetzt weniger Alkohol trinkt oder weniger Bier trinkt. Das Thema Bier ist ja immer noch, weil es ist ja doch so ein bisschen Gesundheitsbewegung auch für viele mit dabei, die sagen weniger Alkohol, da ist ja Bier immer noch das interessanteste Produkt. Es hat am wenigsten Alkohol von fast allem, was Alkohol enthält. Und wir gehen jetzt auch so ein bisschen in die alkoholfreie Richtung. Das fangen wir an auszutesten, haben jetzt da schon einige Sude gemacht, aber haben jetzt eins im Tank, was wir dann im großen Stil gebraut haben, also das heißt 10 Hektoliter, 1000 Liter gebraut haben, was dann im Next rauskommt und dann, aber da müssen wir uns auch ranarbeiten, weil das ist wieder Neuland für uns, alkoholfreies Bier. Und das ist auch nicht leicht, das gut zu machen, dass es gut schmeckt. Also da bin ich nochmal gespannt.
Auf jeden Fall, zumal es da ja mittlerweile auch schon verschiedenste Role Models gibt, sage ich mal, die ja auch wirklich sehr gut sind, wo man denkt, okay, wenn ich dann was mache, dann muss das die Qualität ja auch haben, so, oder? Sonst gibt es ja keinen Grund dafür. Und ich finde aber grundsätzlich auch ganz gut, ich erinnere mich, als wir so in dieses Craft-Beer-Thema eingestiegen sind, da hat man sehr viele, sehr, sehr starke Biere auch getrunken. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, davon ist man so ein bisschen weg. Also, dass viele Brauereien eben halt auch mit Session-IPAs um die Ecke kommen und es das halt immer nicht mehr Double, Triple IPAs sind, sondern dass es eher so irgendwo sich zwischen 4% und 7% Alkohol bewegt und man doch versucht, nicht so allzu drüber zu schießen. So, das war vor ein paar Jahren anders.
Selbst in Belgien gibt es diese Bewegung.
Selbst in Belgien, ganz, ganz spannend tatsächlich. Aber ich finde total gut, wo du sagst, irgendwie, ihr hattet irgendwie sehr gute Monate geschäftlich. Mhm. Wir haben bei Lemke war es, Lemke hatte letztes Jahr das beste Jahr ever. So, und das zu Zeiten, wo alle anderen irgendwie wie sagen, oh mein Gott, irgendwie, wie soll es weitergehen? Und Lemke ist ja ein bisschen ähnlich tatsächlich, weil sie ja auch Sachen haben, die halt sehr, wo Drinkability ziemlich im Fokus steht, neben den besonderen Sachen, die sie haben und einfach eben auch eine vernünftige Gastro-Experience, sage ich jetzt mal.
Genau.
Es trägt nicht das Label Craft, ne?
Ja. Nee, also genau. Lemke hat da ein bisschen Probleme gehabt, der Olli war ein bisschen zu früh.
Genau.
Auf dem Markt und musste dann zurückrudern und ein bisschen klassischer mit seinen Gastrokonzepten daherkommen. Und das ist halt das, was ihn aber dann doch sehr stark macht. Ich glaube, er wäre gerne viel mehr Craft oder er würde gerne viel mehr als Craft wahrgenommen werden. Das bestimmt, aber das, wenn es funktioniert, ist es sehr gut.
Ja, total.
Ja, das ist gut, schön zu hören. Das wusste ich, weil ich habe da jetzt nicht viel Kontakt zu ihm auch. Das
Ich glaube, der macht da auch sein eigenes Süppchen, du. Aber du sagst ja, die Verbundenheit ansonsten in der Berliner Bierszene stimmt. Gerade eben hast du uns angedroht, es werden noch mehr Dinge oder noch mehr Läden schließen. Ich weiß nicht, ob du da noch eine Geheiminformation raushauen möchtest.
Ja, was jetzt schon zu hat, was ist Lager, was ja auch für mich lange Zeit oder als André das aufgemacht hat, das war schon ein sehr, sehr cooler Laden und auch extrem erfolgreich. Und die haben coole Events gemacht, aber die waren auch super nerdig und super nischig unterwegs und das hat sehr viele Leute abgeholt. Das hat sich leider ein bisschen anders jetzt entwickelt in den letzten Jahren und scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren. Und bei denen ist vorbei.
Ich hab immer gedacht, wenn, dann in Berlin. Huh? Also ich meine, wenn Nischen irgendwie Menschen finden, dann in Berlin.
Ja, und ihr habt es sicherlich auch mitbekommen, Bräugier haben ja beide Locations dicht gemacht und auch die Brauerei.
Auch am Ostkreuz, irgendwie.
Ja, viel mehr jetzt will ich noch. Es gibt noch andere, die auch in finanzieller Schieflage sind, wo man noch schauen muss, ob die es schaffen oder nicht. Also da will ich jetzt nicht zu viel sagen. Ich weiß, hier sitzen ja noch andere Leute, die dann zuhören werden.
Ja, genau. Ja,
nein, wir sind hier ganz unter uns. Ja, genau.
Hier im Keller, das hört keiner.
Was im Keller bleibt, ne? Das bleibt im Keller. Ja.
Und noch ein anderes Thema, weil wir bei der Brauerei, ich habe dort auch, es ist so eine alte Fabrikhalle, die Bierfabrik, ihr wart ja schon mal dort, so ein, oder? Vermutlich, wenn ihr sagt, ihr hattet da mal euer ersten
Spaß. Nee, der war es nicht dort. Er war tatsächlich hier. Er war tatsächlich hier bei den.
Ich habe mir das mal angeschaut. Okay.
Du warst da, ne? Ja. Genau, ja, du warst da.
Ja, ist jetzt nicht das schönste Gebäude, es ist irgendwann in den 1920ern wahrscheinlich gebaut worden, so eine Halle, würde ich es jetzt mal bezeichnen, aber sehr, sehr viel Platz und wir haben auch einen großen Außenbereich dort. Und wir sind jetzt gerade auch dabei, einen Biergarten dort auszubauen und aufzubauen, was auch wieder ein Thema ist, weil es gibt in Marzahn in der Ecke dort auch nicht sehr viel. Also es ist die Grenze Lichtenberg zu Marzahn, von der Basens nur 3 Stops mit der S-Bahn. Also es ist eigentlich relativ nah dran, aber für viele, wenn die Marzahn hören, denken sie schon, das sei wieder irgendwie komplett woanders. Weit ist es nicht. Aber da auch, dass wir für die Nachbarn auf alle Fälle einen Raum schaffen. Da muss es jetzt nicht unbedingt nur um das Thema nerdiges Craftbeer gehen. Aber trotzdem finden ja die Leute auch dort, ist toll und sind auch stolz drauf und trinken auch gerne. Wir haben auch viele Kunden, die aus Marzahn zu uns in die Bar kommen, weil die sagen, hey, das ist doch toll, dass wir sowas in Berlin oder in Marzahn auch können. Und da schauen wir jetzt auch nochmal, das ist natürlich dann auch noch eine Veranstaltungsfläche, eine Eventfläche, die auch Firmen mieten können. Und dadurch erreicht man auch wieder viel mehr Publikum, größeres Publikum. Also müssen mal schauen, weil ich habe natürlich Angst, dass wir jetzt altern mit unseren Kunden. Das werden wir mal sehen. Da können wir nochmal drüber sprechen in ein paar Jahren. Also ich sehe im Moment jetzt wieder so eine leichte Tendenz, dass andere Leute dazukommen, aber die müssen wir auch erreichen. Deshalb halte ich auch regelmäßig Biertastings. Wir haben auch Leute im Team, die Biertastings halten, die sind auch sehr stark nachgefragt. Und das sind häufig sind es dann auch irgendwelche Junggesellenabschiede. Aber die sind dann doch überrascht, wie toll und spannend dann doch das Thema Bier sein kann. Und so holen wir die natürlich dann ab. Und das wirst du niemals vergessen. Ja, wenn du da zum ersten Mal sitzt und hast zum allerersten Mal von einem IPA gehört und eins probiert und wenn es dann auch noch schmeckt, noch viel besser. Ja, das ist halt viel Arbeit, aber also Klinken putzen fast. Aber man erreicht dadurch Leute und die bringen dann ihre Freunde mit und so wächst man dann auch wieder in die Richtung weiter. Weil es ist ja, wir sind ein kleiner Produzent. So, wir können halt die Leute durch direktes Marketing noch erreichen, ne? Und den Kunden direkt selbst persönlich ansprechen.
Ja.
Aber der hyperlokale Ansatz war ja von Anfang an deiner. Mhm. Noch eine Frage, wie ist es denn zu dieser Partnerschaft mit David Pfeiffer gekommen von Gorilla?
Ja, das ist ja ein Ableger von einer argentinischen Marke, wo die Familie hierher gekommen ist. Und David ist ja eingeheiratet, sage ich mal, in diese Brauerfamilie. Und da gab es dann doch irgendwann so ein paar, ja, die haben sich dann gespalten wieder, sage ich mal, getrennt. Und David hat dann diesen deutschen Ableger alleine weitergeführt. David ist ein sehr fleißiger Typ, macht es voller Leidenschaft, hat eine wahnsinnig große Liebe auch für das Thema und für Bier. Und wollte dann doch irgendwie das Ganze jetzt auch nicht sterben lassen. Und dann hat gesagt, ich will das unbedingt weitermachen irgendwie. Und dann haben wir uns da zusammengeschlossen, weil er ist ja auch in Berlin. Wir sind sogar fast Nachbarn, also wir sind fast gegenüber voneinander. Und ich habe gesagt, wir können, weil ihm dann ja der Brauer fehlte, wir können dir helfen. Wir können bei uns die Biere ja produzieren. Weil die hatten ja auch, also weil wenn, das ist jetzt das Thema immer, wenn man so klein ist und man muss sich dann, muss ja einen Vollzeitbrauer bezahlen, um Biere zu brauen. Und du verkaufst aber gar nicht so viel in dieser Phase. Wo soll das Geld herkommen? Weil David hat auch keinen Investor. Ja, der ist halt, er macht das alleine mit seinem Geld. Und da war es natürlich dann super, die Hilfe von uns zu bekommen, dass wir sagen, du kannst die Biere bei uns weiter produzieren. Also die Rezepte hatte er.
Weil die haben ja vorher bei Brewdog oder bei Berlo gebraut.
Er hatte eine eigene kleine Brauanlage.
Ach, dann doch.
Tatsächlich,
okay, ja. Am Ende, genau. Wir haben vor 5 Jahren mit ihm ja gesprochen, glaube ich, ne? 2020, genau. Da hat er noch irgendwie fremd gebraut.
Aber es war bei ihm auch immer so ein bisschen gemischt. Halt, je nachdem, wie groß die Nachfrage ist. Aber weil auf einer eigenen kleinen Anlage ist auch teuer und man kann auch nicht alles darstellen. Und da sind wir dann zusammengewachsen, weil wir jetzt doch seit einigen Jahren sehr eng zusammenarbeiten. Also wir sind komplett unabhängig beide, aber wir arbeiten doch sehr, sehr eng zusammen. Wir machen auch alle Bierfestivals eigentlich zusammen, melden uns immer zusammen an und fahren auch immer zusammen hin und machen auch unseren Vertrieb möglichst zusammen. Also wenn wir ausliefern deutschlandweit, dann schreiben wir immer die Kunden mit beiden Listen an und liefern das alles zusammen und unterstützen uns so gegenseitig und erhalten doch das eigene, das Einzigartige dann der jeweiligen Marke.
Seid ihr hier gleichberechtigt in dem Malto drinne?
Ja.
Okay. Und wechselt ihr euch dann ab mit dem Besuch? Wie oft wird man dich und David hier in Hamburg sehen?
Ja,
auch
das
wenn
müssen
ihr
wir
mit
mal
Joni einen tollen Barmanager habt.
Ja, wir wollen ja hier doch recht viele Veranstaltungen machen, auch Biertastings natürlich anbieten und auch den Craftbeer-Stammtisch ja hier dann idealerweise regelmäßig haben. Und da werden wir natürlich auch dann persönlich dabei sein. Wir haben jetzt noch keinen konkreten Plan, wie viel. Das muss man schauen, wie sich das entwickelt und wie das wächst und wie sehr wir hier auch gebraucht und gewünscht werden. Das kann ich so noch gar nicht sagen.
Wir sind fordernd hier in Hamburg.
Ja.
Mach dich auf was gefasst.
Das ist klar. Ja, wir sind auch beide sehr gerne in Hamburg. Das war natürlich auch mit einer der Gründe. Ne? Man sagt ja nicht, oh Gott, Hamburg. Nee, dann hätten wir es ja nicht gemacht. Sondern schon so cool, da haben wir endlich mal einen Grund, öfter nach Hamburg zu fahren.
Sehr gut.
Und es ist ja auch mit dem Zug ist es ja super entspannt. Meistens.
Wir können uns auf jeden Fall auf etwas hier freuen. In nächster Nähe, ihr werdet Events machen, sagst du. Okay, verschiedene Sachen ausprobieren in Absprache mit Joni. Gibt es noch irgendwas anderes als Ausblick für dieses Jahr, was du uns ans Herz legen kannst?
Für Hamburg?
Für Hamburg, für Berlin, für Straßenbräu.
Ja, grundsätzlich schaut mal hier gerne vorbei im Malto. Die Events, wir versuchen das ja dann, ich weiß noch nicht, auf Instagram oder ich versuche es auch in unsere Webseite zu integrieren, weil wir haben einen Online-Shop, wenn es jetzt Events sind, die man buchen kann. Das ist alles noch im Aufbau, weil das ganze Ding ist hier noch ziemlich neu und jung. Wir müssen mal schauen, wie wir das jetzt ordentlich, möglichst schnell auf gute Füße stellen. Und ansonsten natürlich der Ausblick Berlin, unser Biergarten, wird noch ein bisschen kommen. Da kommt aber auch noch eine Crowdfunding-Kampagne tatsächlich, weil wir gerne dann auch Unterstützung.
Ist der für dieses Jahr geplant? Oder?
Ja, der ist für dieses Jahr geplant. Mhm. Es geht jetzt auch Ende des Monats wird die Kampagne gelauncht. Wir sind schon fast mit allem durch. Ich warte noch auf ein paar neue Merch-Ideen, die wir hatten. Weil ich dann doch immer mir zu viel Zeit lasse, glaube ich, teilweise. Weil dann doch wieder was umdesignt wird und so. Aber da kommt dann auch noch einiges. Aber das seht ihr dann ja, wenn ihr uns auf Facebook oder Instagram folgt.
Super.
Und ich freue mich, euch Zuhörer dann auch mal persönlich kennenzulernen.
Wir haben immer eine Abschlussfrage. Mhm. Es ist die Frage nach dem Desert Island Bier.
Boah, okay.
Stefan hat da so eine Trauminsel aufgebaut. Möchtest du die nochmal erläutern?
Ah ja, wie ist das Wetter auf dieser Insel?
Genau, das gibt immer beim Desert Island Bier Fragen natürlich irgendwie alle immer gleich. Ist es eine kalte oder eine warme Insel? Das kannst du dir tatsächlich aussuchen. Es ist aber so, dieses Bier ist es jetzt nicht so, dass man das dann einmal mitnimmt und das gammelt da vor sich hin, sondern es ist einfach immer frisch in der gewünschten Temperatur vorrätig.
Ja gut, ich kann es mir auch selber brauen, wenn ich, je nachdem, was es auf der Insel gibt.
Du kannst es dir auch selber brauen, ja.
Also ich habe jetzt heute schon wieder gedacht, mir war es viel zu warm. In Berlin waren es 26 Grad, als ich mein Auto geladen habe. Da habe ich schon ziemlich durchgeschwitzt. Und dann war es in Hamburg schon fast angenehm hier bei 12 Grad und
Wolken. Ich habe auch den ganzen Tag gefroren.
Deshalb weiß ich gar nicht so. Ich mag es doch, glaube ich, wahrscheinlich eher ein bisschen kühler. Und wenn die Sonne zu sehr knallt, das tut mir auch nicht gut.
Okay.
Also bin ich, glaube ich, eher auf so einer, keine Ahnung, Alaska im Sommer Insel oder sowas in der Richtung. Mhm. Oder Hamburg jetzt heute Abend. Und da wahrscheinlich würde ich ein helles nehmen. Das wird einem einfach nie langweilig, weil ich das ja den Rest meines Lebens trinken muss.
Ja, schon, irgendwie so, genau. Und es ist irgendwie, und wer ist dann tatsächlich auch euer Heimweh Helles oder hast du einen anderen Favoriten? Das ist ja ein bisschen verklausuliert die Frage nach dem Lieblingsbier, ne?
Ja, das ist bei mir sowieso immer sehr schwierig. Ich hole da nochmal ein bisschen aus. Das ist ja jetzt keine Frage, die ich mit einem Satz beantworten
muss. Auf gar keinen Fall.
Es ist genau wie die Frage nach meinem Lieblingsessen. Also sowas habe ich nicht. Es gibt einfach so viele Momente und Augenblicke im Leben, wo einfach irgendwas perfekt dazu passt. Und das ist ja, und das ist auch das Thema Bier. Ich war vor einigen Jahren in Brüssel auf einer Bierreise und wir waren bei Brasserie de la Seine, wir waren natürlich bei Cantillon und wir waren in fantastischen Restaurants, die alle eine Bierbegleitung dazu hatten. Und das meiste, abgesehen vom jetzt Saison, waren dann doch schon krasse Sauerbiere. Und das war im Winter, es war richtig kalt, das Wetter war auch furchtbar, aber wir haben dann drinnen auch in einem Restaurant im Kamin gesessen und dann fantastische Flaschen an Sauerbier dann zu unserem tollen Essen gehabt. Und so ein Moment ist dann schon irgendwo perfekt, wo du denkst, besser geht's eigentlich fast gar nicht. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, ich möchte den Rest meines Lebens nur Sauerbier trinken. Mhm. Und ich habe natürlich, wenn man in Franken unterwegs ist, das ist auch noch nicht nur das Helle. Es gibt ja so viele Bierstile, die jetzt auch gar keine Bierstile sind, wie Landbier oder
Was da alles Kellerbier heißt.
Genau, und so weiter, diese, ne? Kellervarianten. Aber da gibt es auch richtig tolle, tolle einfache Biere an einem schönen Sommertag in Franken, wo du einfach denkst, wow, das Bier passt jetzt hier perfekt zu diesem Augenblick. Und das ist halt so und so weiter und so fort. Und natürlich, klar, wenn man in den USA irgendwie ist, man ist bei Pliny und trinkt dann IPA oder so, das ist natürlich auch, ja, das, es gibt diese Augenblicke, die dann einfach perfekt sind, weil aber alles zusammengehört. Und deshalb ist so für mich super schwierig, mich auf irgendwas festzulegen. Ich kann es auch mit Essen wahrscheinlich gar nicht. Das lasse ich einfach auf mich zukommen dann.
Aber gibt es zum Beispiel, also bei mir wäre so essensmäßig irgendwie eine vegetarische Pizza Rucola, also Rucola Parmigiano, irgendwie kannst du mich eigentlich immer mit glücklich machen.
Okay.
Gibt es da bei dir auch so ein Essen, was dich immer glücklich macht?
Immer glücklich macht. Also ich bin aus der Ecke, wo ich herkomme, ist natürlich mit Pommes irgendwie groß geworden. Das ist sowas, das ist alles nie verkehrt.
Kann ich total gut verstehen.
Das ist ja schon fast
frittierte
zu einfach.
Sonnenstrahlen. Ja, genau.
Das ist ja immer das, was man als Kind gerne gegessen hat. Oder das ist ja mit allem. Wir werden ja als Kinder konditioniert auf Aromen und das vieles, was dann daran erinnert, das macht einen einfach glücklich. Meine Freundin hat immer Comfort Food. Meine Freundin ist Engländerin und sie hat das dann auch, wenn es irgendwie schlecht geht, dass sie dann Comfort Food essen will. Das sind halt irgendwelcher Kinderquatsch. Quatsch, wo du denkst, was ist denn das?
Soul Food ist ja dann bei den Amis, das ist ja ungefähr dasselbe so, ne? Genau. Ja. Nee, aber deswegen gibt es halt eben auch so Biere, die einen immer glücklich machen, gibt es ja auch, finde ich, immer so. Also bei mir wäre es so ein Mönchsambacher Export, das würde mich eigentlich immer glücklich machen.
Ja. Sehr gut. Wir haben das gerade, habe ich frisch geholt aus Franken und bei meiner Freundin im Laden angeboten, aber es hat so gut wie keiner gekauft. Das interessiert die Leute nicht.
Diese bösen Menschen. Ist,
ja. Wo ich dann auch denke, weißt du, du gibst denen und wir haben sehr viel aus Franken, also wirklich, wo ich denke, das sind so in diesem Stil die besten Biere, die du nur haben kannst.
Total.
Ja, und die Leute, ich dachte, das wird uns aus den Händen gerissen oder sowas, aber nö, das ist für die meisten ja, ist ja gut, dann trinken sie lieber ein Bier von mir vom Fass als sowas, aber okay. Und tatsächlich bin ich aber doch auch, weil wir natürlich unsere Biere, damit bin ich ja auch gewachsen. Ich trinke das seit 10 Jahren und wir entwickeln ja die Rezepte auch immer weiter. Natürlich auch am Markt, dass wir schauen, was die Kunden dazu sagen, aber natürlich auch so, wie wir sie mögen. Und von daher bin ich schon auch wahrscheinlich übermäßigen Fan von meinem eigenen Bier. Und jetzt alleine, wenn ich dann überlege, Feierabend heißt das Bier, einfach ein super süffiges West Coast IPA. Das ist auch ein Bier, was man doch vielleicht immer haben könnte, ohne jetzt zu viel Werbung für eigenes Bier zu machen. Es gibt natürlich auch viele coole andere. Aber da ist wieder das Problem, vieles, was du bekommst, gerade IPAs aus den USA, wenn die hier sind, die sind schon drüber. Die haben irgendwie nur ein paar Tage Haltbarkeit, weil die doch sagen, die Dosen, die müssen halt sofort getrunken werden.
Natürlich.
Wenn die 2 Tage stehen lässt, bist du ja selber schuld.
Genau.
Von daher weiß man bei vielem auch gar nicht, wie gut es tatsächlich sein kann. Bei meinen Bieren weiß ich es, weil ich kann sie frisch vom Tank trinken. Oder wenn das frisch geliefert wird. Hier übrigens auch Hommelzapp, ganz frisch am Hahn, ganz frisch abgefüllt, gestern erst. Auch ein fantastisches Hazy Pale Ale, was wir auch schon seit vielen Jahren brauen. Deshalb, ich weiß nicht, ich weiche der Frage irgendwie so ein bisschen aus. Aber vielleicht wäre es doch das Feierabend-IPA dann. Das wird einfach nie langweilig. Das Helle wird mir doch wahrscheinlich irgendwann zu langweilig, wenn ich jetzt irgendeins
Das würde ich vermuten dann am Ende, genau. Deswegen wäre ich auch mit so einem Mönchsambacher, das mag ich auch total gerne. Aber irgendwann gibt es dann immer der Punkt, wo ich dann so quasi unterhopft bin und denke, ich muss jetzt irgendwas stärker Gehopftes trinken. So.
Ja.
Also insofern, ja, kann ich gut verstehen. Timo, danke für dieses Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Wir lassen dich mal aus diesem Keller hoch zum Craftbeer-Stammtisch.
Ja, alles klar.
Die vermissen dich bestimmt schon. Vielen Dank.
Gerne.
Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an John Patrick Grande. Den kennt ihr auch schon von Barbarossa oder halt eben auch vom Craftbeer-Stammtisch in Hamburg für die Vernetzung, weil der hat nämlich eingeladen zu dieser Veranstaltung letzten Donnerstag, wo wir Timo getroffen haben und hat auch den Kontakt hergestellt, dass wir dieses Interview machen konnten. Vielen Dank dafür.
Er wollte dafür sorgen, dass die Hamburger erfahren, was Straßenbräu und Gorilla vorhaben mit dem Malto.
Ja.
Das kam uns natürlich sehr entgegen. Das hatten wir uns ja auch schon gefragt. Was wird sich ändern? Was geschieht dort? Kommt da eine ganz andere DNA rein? Wir haben die alte DNA von Francesco Ludovici sehr, sehr geliebt.
Ja.
Ich folge ihm jetzt auf Instagram und bin immer ein bisschen neidisch über die schönen Ausblicke, die er dort genießt. Also ich glaube, es geht ihm sehr, sehr gut dort in Italien. Und hinter dem Tresen steht jetzt ein anderer. Und auch vom Typ ganz anders, muss man sagen.
Das kann man sagen, ja.
Jonathan Blum, genannt Joni.
Ja, und der hat irgendwie das ganz toll geschmissen. Letzten Donnerstag wirklich irgendwie eine absolute Feuertaufe, sage ich mal.
Ja, er ist der neue Barmanager.
Genau.
Unter den beiden Betreibern. Und damit, und er hat uns schon vorher gesagt, er möchte eigentlich die DNA nicht groß verändern. Was sich natürlich verändert, ist der Beat, sprich die Musik.
Ja.
Mit Joni zieht Hip-Hop rein ins Malto.
Ja. Aber irgendwie, das kann ja auch gut sein.
Das war auch keine Beschwerde. Es ist ja auch gut, wenn Dinge sich entwickeln. Und ich freue mich sehr, dass dieser Laden weiter besteht, dass wir dort weiter spontan ein Heimweh-Helles oder ein Pilz genießen können, ein Marzahner-Pilz, zu einem wirklich reellen Preis, muss man sagen.
Ja, total.
Und Ich finde auch durchaus, ich glaube, dass Francesco im Absprung gar nicht mehr so viel dort verändern wollte, wie das so ist, wenn man innerlich sich schon ein bisschen verabschiedet, schön findet, was man macht, aber eigentlich weiß, dass man vielleicht auch was anderes machen möchte.
Ja.
Es könnte schon ein kleines Makeover vertragen inzwischen. Also die Räumlichkeiten könnten ein kleines Makeover vertragen, finde ich.
Findest
was so
du?
Diese Vorgänge, für diese Vorhänge da angeht und so, das ist durchaus überdenkenswert. Aber insgesamt finde ich es toll, dass es da ist und irgendwie auch so bleibt, wie es ist und dass es dort gute Biere gibt. Denn Straßenbräu macht gute Biere, genauso wie Gorilla gute Biere hat. Und insofern ist das doch in diesen Zeiten, wo man ständig schlechte Nachrichten aus der Bierwelt bekommt, jüngst wieder mit Binkert
ja.
zum Beispiel, die das Geschäft eingestellt haben.
Dass das Braugeschäft erstmal eingestellt haben, genau. Was immer das bedeutet, eben auch für Bene von Blechbrot,
zum Beispiel.
Der da ja arbeitet und braut, irgendwie, das wird sich zeigen.
Ist das doch mal eine schöne Nachricht.
Ja, absolut. Da freuen wir uns auch sehr drüber und
geht dahin, unterstützt Joni, der hat da den Job, das Ding zum Laufen zu bekommen und genießt das dort. Ist schön.
Total. Und die Biere finde ich auch toll, muss ich sagen. Das Heimweh Helles fand ich super. Das habe ich ja im Interview schon erwähnt. Und dann gibt es Handy noch ein Hazy IPA, ein namens Technotherapy. Das fand ich auch richtig gut. Beides Biere, die richtig Spaß machen. Also insofern, ja, cool. Ich finde es super.
Es geht weiter. Und zwar mit Termine.
Wir haben es letztes Mal schon angeteasert, die Bierfeste gehen wieder los und zwar ist vom 1. bis 3. Mai in Bremen das Bierfest Bremen und zwar im Ansgari Kirchhof, das ist in der Innenstadt.
2. Mai 2025, der Tag der offenen Flasche. Ich musste es nehmen, ob dieses Namens, findet regelmäßig statt. Es kommen immer unterschiedliche Brauereien zu Gast oder gelegentlich kommen auch Brauereien vorbei, sind zu Gast. Und dieses Mal ist es Riegele. Das Ganze findet statt im Komprobier in Augsburg.
Ah, sehr schön. Und auch am 2. Mai in Hamburg in der Bar Orlam gibt es einen Tap-Takeover und zwar von Le Intenables. Das hoffe ich, habe ich mit meinem nicht vorhandenen Französisch richtig ausgesprochen.
Das ist der Moment, wo wir auch nachträglich nochmal gratulieren können, denn die Bar Orlam hat ihren 7. Geburtstag gefeiert am 13. April 2025.
Oh ja.
Alles Gute, ihr Lieben. Bleibt weiter dort und sorgt weiter für so grandiose Biere. Und für so ein wunderschönes Barfeeling. Ist immer wieder nett, dort zu sein.
Und, oh Gott, jetzt haben wir hier wahnsinnig viele Termine in Lüneburg. Du hast Gas gegeben.
Wir haben jemanden getroffen, der Fan ist. Du erinnerst dich?
Klar, und der aus Lüneburg kommt und mir auch nochmal das Brauhaus Nolte ans Herz gelegt hat. Und ich habe auch.
Der ist Brauhaus Nolte-Fan, das meinte ich damit. Und dann dachte ich, gucke ich doch nochmal.
Der ist nicht nur Fan, er arbeitet da sogar.
Ja, siehst du, dann ist er ja mehr als Fan, dann war er sogar voreingenommen.
Und und da muss ich tatsächlich dann auch nochmal irgendwie zu meiner Schande sagen, ich muss da vorbeigehen, jetzt demnächst die Tage mal. Ich bin auch gerade im Moment öfter in Lüneburg, meistens nicht abends, aber ich versuche das hinzukriegen. Die haben ihr Bierportfolio wohl so ein bisschen aufgehübscht, sage ich mal. Und wir fanden es auch ganz toll, dass der Mensch erzählt hat, dass er auch bei Zaubertrank war, dass er von dem Podcast von Iris inspiriert war und sich diese Geschichte angeguckt hat mit dem Mann mit den speziellen Getränken auf St. Pauli. Und das finden wir natürlich ganz toll, wenn wir Menschen dazu kriegen können, also inspirieren können.
Leg los.
Genau, und zwar ist am 8.5. das Lüneburger Fußballquiz, wo im Brauhaus Nolte. Dann gibt es am 16.5. ein internationales Bierfilmfestival im Brauhaus Nolte.
Das ist total super, da muss ich nochmal rein. Man kann seine Filme einreichen. Es ist wichtig, dass Bier der Protagonist ist.
Okay.
Oder die Protagonistin. Wie man Bier auch immer sieht,
die
als
Bier,
männlich,
weil
die Bier.
Dem Bier, der
Le Bier.
Okay.
Also Bier muss Hauptdarsteller sein.
Okay.
Und der ganze Abend dreht sich um Film und Bier und Bier im Film. Finde ich eine super Idee. Ist bestimmt lustig.
Das ist spannend, ja. Ja, klingt doch total cool. Mhm. Und sie haben auch ein Bierfest. Und zwar am 17.05. Bierfest Nummer 9 im Brauhaus Nolte. Sehr gut.
Landgang Brauerei Hamburg, 16. bis 18. Mai findet das Kunstfestival dort statt. Ist immer ganz viel los dort. Es wird bunt und sicherlich auch aufregend und es wird sicherlich auch dort wieder schöne Biere geben. Liebe Grüße an Sascha, der wird sicherlich dafür noch einen ganz wunderschönen Instagram-Film drehen. Die sind immer sehr lustig mit ihm.
Sehr schön. Du hast natürlich wieder die musischen Themen, so wie Kunstfestival und so. Mhm. So, 8. bis 11. Mai 2025, Raunheimer Wein-, Bier- und Genussfestival und zwar in Raunheim am Rathausplatz. Und Raunheim ist eine Stadt im südhessischen Kreis Groß-Gerau im Rhein-Main-Gebiet. Guck mal.
Wir haben so viel Schelte bekommen, ob unser Geografiekenntnisse, dass du dieses Mal sicherheitshalber nochmal gegoogelt hast, in welchem Gebiet in Deutschland diese Stadt oder dieser Bereich jetzt wirklich liegt. Ne?
Ja, ich hatte tatsächlich überhaupt keine Idee. Wie gesagt, ich bin schon relativ viel unterwegs gewesen in Deutschland, aber so manchmal gibt es immer noch so Blindspots.
Raunheim zum Beispiel. 9. bis 10. Mai flanieren mit Bieren in Erfurt, Zughafen. Hat mir schon erwähnt.
Haben wir erwähnt. Erfurt ist in Thüringen, immerhin. Das weiß ich ungefähr, wo das liegt.
Weitermachen.
Genau, weitermachen. 9. bis 10. Mai, Bierlustfestival Vorderpfalz in Speyer im Industriehof. Speyer, würde ich sagen, ist im Ländle, ne? Oder?
Nee.
Ist nicht im Ländle?
Nee.
Guck mal, ist eine Rheinland-Pfalz. Richtig. Ja, stimmt, Rhein-Neckar, gut. Also ich nehme alles zurück, es ist dann doch in Rheinland-Pfalz. Und ich hätte gedacht, dass Speyer im Ländle ist.
In der Nähe wohnt meine Tante.
Wie man sich täuschen kann. Ja, ja, da war ich tatsächlich auch noch nicht. Warum war ich noch nie in Speyer? In Bozen warst du schon mal.
Richtig. Und in Bozen findet die Biercraft statt, 16. bis 17. Mai. Findet statt auf einer Burg, wunderschöne Location, tolle Biere, tolle Stimmung. Man kann ganz viel lernen. Man kommt in direkten Kontakt zu denen, die dieses Bier machen. Es ist ein Riesenspaß. Und wenn man Zeit hat, kann man sogar noch mit der Seilbahn den Berg hochfahren. Es ist so, so schön. Und wenn ihr jetzt sagt, da will ich mehr drüber wissen, da gibt es einen Podcast drüber.
Den gibt es in der Tat, genau.
Und den haben, Überraschung, wir gemacht. Und den findet ihr in den Shownotes. Dort verlinken wir die Folge. Oder ihr schaut ins Archiv.
Ja, guck mal. Der nächste Termin ist in Salzburg, in Österreich. Und da war ich zum Beispiel auch schon mal. 17.05.25 Biertasting Challenge in Salzburg.
Das ist quasi eine Schnitzeljagd.
Ah, interessant.
Ja, das ist wirklich lustig.
Klingt gut.
Mhm. 16. bis 18. Mai Bierfest Lübeck auf dem Kohlmarkt.
Guck mal, du hast in Lübeck zum Beispiel schon mal gewohnt.
Richtig.
Genau, 22. bis 25. Mai Kleinbrauermarkt in Ulm auf dem Münsterplatz.
23. bis 24. Mai Bingen Bierfestival in Bingen. In Bingen Sunset Camp Biergarten. Ist doch ein toller Name, oder? Sunset Camp.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und wieder nach Augsburg, da waren wir heute schon mal. Ne? 23. bis 24. Mai, Jubiläumsparty, 10 Jahre Komprobier.
Ja.
Ja,
da wird groß gefeiert. Da lohnt es sich, das nochmal zu empfehlen. Dort waren wir beide schon mal, in der Stadt waren wir zumindest schon mal. Wir waren nicht auf dieser Veranstaltung, Mikkeler Beer Celebration, 23. bis 24. Mai.
Ja, und
jetzt werden ganz viele dort draußen sagen, was, da wart ihr noch nicht?
Ja,
nein, wir waren da immer noch nicht.
Es ist enttäuschend, wir sind Lugsies.
Aber wir möchten gerne.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Also zumindest sind die Menschen immer sehr begeistert, die schon dort waren und die jetzt waren. Schon so und Fahrgemeinschaften bilden und ganz aufgeregt sind.
An einem Wochenende 500 Biere bei Amtep einchecken und so, Wahnsinn, ja, ja.
Spricht da denn Neid aus dir?
Nein, gar nicht. 29. Mai bis 1. Juni in Mönchengladbach im Geropark, die Mönchengladbacher Bierbörse.
26.05. bis 1. Juni, Budapester Bierweek in Budapest.
Das ist in Ungarn. Warst du schon mal in Budapest?
Oh, das ist sehr, sehr lange her.
Ach, guck mal, immerhin. Nee, das Ungarn kann ich nicht. Nee, Ungarn kann ich nicht mit dienen, ne? So, 30. bis 31. Mai 2025. Wir haben es schon zweimal, wurde es schon erwähnt in diesem Podcast. Die Bierköste in Neumünster, ein Craft-Bier-Fest. Und da trefft ihr uns auch.
Am 31.
Ja.
Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe das nicht gewusst, dann können wir nur sagen, an uns liegt es nicht.
Ja.
Also,
ja, wir haben wirklich
wir
alles
haben jetzt wirklich
gegeben.
Alles gegeben. 6. bis 7. Juni Hamburg Bierfestival im Altes Mädchen. Sie
Wahnsinn.
Meiden den Begriff Craft, jetzt heißt es Hamburg Bierfestival.
Und wird
bestimmt trotzdem schön.
Und wir müssen nochmal einmal zurückrudern, terminlich sozusagen, weil du hast das so schön chronologisch diesmal gemacht und ich habe aber einen hinterhergehauen. Und zwar am 24. Mai ist in Berlin das 5. Marzahner Hoffest. Sie sagen, wir sind zurück. Das heißt, zwischendurch gab es das dann wohl mal nicht. Da gibt es Biere von Brewers Tribute, Hops and Barley und Straßenbräu. Und es dürfte sein in dieser Brauerei, die erwähnt wird in diesem Podcast. Richtig?
Zur alten Börse, ja.
Genau.
Würde ich mitgehen.
Würdest du mitgehen, genau. Dann haben wir den auch noch rausgehauen. So, du hast noch einen.
6. bis 9. Juni, Fest der 100 Biere in Wolkering bei Regensburg.
Gucke mal. Und 13. bis 14. Juni Craft Beer Days in Osterholz und zwar in Osterholz Schambeck bei Bremen. Da bin ich oft durchgefahren.
13. bis 15. Juni Leipziger Bierbörse am Völkerschlachtdenkmal.
Guck mal, da waren wir schon mal. Am Völkerschlachtdenkmal sogar. Genau.
Allerdings waren da nicht so viele Bierstände.
Nee, da waren nicht so viele Bierstände, das stimmt. 14. Juni 2025, Kölner, ich habe erst Brautschau gelesen, aber es ist ja die Brauschau in Köln.
Vielleicht geht das für den einen oder anderen Hand in Hand.
Meinst du? Das kann sein.
18. bis 21. Juni, Festival der Dortmunder Bierkultur auf dem Friedensplatz in Dortmund.
Oha, da wird es bestimmt noch das ein oder andere Export geben.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
18. bis 22. Juni, das Fränkische Bierfest in Nürnberg. Ob da der bayerische oder fränkische Bierblogger, der Magus, auch dabei ist, man weiß es nicht.
Man ahnt es aber.
Man ahnt es, ne? Ahnst du es?
Das ist ein Heimspiel.
Halt dich schon, ne? Ja, das sind die Termine, ne?
Das sind die Termine und ich finde, man sieht, es kommt der Sommer.
Ja, es gibt ja einiges.
Da ist immer,
ne,
viel los.
Ja.
Und auch das ist nur ein kleiner Teil dessen, was da draußen kommt. Guckt am besten auf eurem Kanal oder auf dem Kanal eures Vertrauens, was da so los ist in eurer Umgebung. Support your local craft beer brewer damit.
Wie es Timo sagt im Podcast,
es irgendwie weitergeht.
Die Leute wollen wieder raus. Die Leute wollen in die Gastro und das sollen sie auch.
Dieser Podcast nähert sich dem Ende. Es bleibt hinzuweisen auf unseren Steady-Account. Dort findet ihr nicht nur diesen Podcast, dort findet ihr auch Hinweise auf Supporter-Folgen, auf die Supporter Zugriff haben. Das sind Menschen, die sagen, hey, die beiden geben sich so viel Mühe, ich möchte die gerne unterstützen. Das ist ganz toll, denn das hilft uns tatsächlich, dieses gute Stück weiterzumachen und zumindest schon mal auch die Fixkosten zu decken und vielleicht auch Ausflüge und alles, was so dazugehört und natürlich unsere Arbeitszeit. Es ist eine Riesenhilfe. Los geht's ab 5 € pro Monat und das könnt ihr alles bei Steady lesen und euch anschauen und auch ein bisschen rumstöbern, was wir alles so machen. Das könnt ihr natürlich auch auf unserer Homepage, nämlich hopcast.de, nicht vergessen mit 2 H. Dort findet ihr auch unser sehr umfangreiches Archiv, das wir inzwischen haben. Ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns eigentlich auch auf Facebook, aber wir müssen gestehen, wir sind da echt lame bei Facebook inzwischen.
Ja, das ist richtig.
Also insofern, wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, tut das am besten per Mail an cheers@hopcast.de oder über unseren hopcast.podcast-Account bei Instagram. Außerdem haben wir einen YouTube-Account, verlinken wir auch in den Shownotes. Dort findet ihr kleine Ausschnitte und Snippets aus unseren Interviews. Wir rüsten auf, yeah, 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 yeah. Aus dem letzten zum Beispiel haben wir einige Snippets dort platzieren können mit Christian Wilke. Da seht ihr, wie die Brauanlage an Bord der Ida Nova aussieht und wie er da in seiner schnicken Uniform so da durchgeht. Das sieht alles sehr gut aus. Also schaut da mal vorbei. Dort seht ihr auch den bestimmt nicht minder Schmuckenkeller im Malto und davor den guten Timo. Der nächste Podcast erscheint am 30. Mai 2025.
Ja.
Wir sagen Danke an alle, die uns unterstützen, an alle, an die diesen Podcast unterstützen, auch durch Teilen der Folge, durch eine kleine Bestbewertung auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal. Empfehlt diesen Podcast bitte unbedingt weiter in eurem Freundes- und Familienkreis. Ich weiß, das wirkt ein wenig redundant, aber es hat einen Sinn, denn diese Podcast-Projekte, diese Indie-Podcast-Projekte wie das unsrige, die leben tatsächlich von der Teilhabe und von der Community-Power. Und das seid ihr da draußen. Und ihr habt da ganz viel in der Hand, damit möglichst viele Menschen diesen Podcast hören. Und wenn möglichst viele Menschen diesen Podcast hören, dann, Stefan,
trinken wir am Ende alle besseres Bier. Hurra! Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ahoi!
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.